Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 72. und sehr unverhofften Folge von Watch This. Es ist mir eine überaus große Freude und Ehre, meine beiden Kollegen wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Henning.
Moin moin.
Und hallo Sebastian.
Hallo.
Tja, es ist, lass mich kurz im Kopf überschlagen, über 2,5 Jahre her, glaube ich. Anfang 2012 haben wir uns zum letzten Mal zusammengefunden.
Quasi gestern.
Seitdem, ja, also fühlt sich an wie gestern. Ist auch noch alles total vertraut mit dem Podcasten und so. Keiner von uns hat Angst, dass er irgendeinen Knopf vergessen hat. aber wir haben uns gedacht, jetzt zu unserem 5. Geburtstag quasi, müssen wir uns einfach endlich mal wieder die Zeit nehmen. Es ist ja nicht so, dass wir nie Lust hätten dazu. Wir haben einfach nur keine Zeit gehabt. Aber nachdem wir mittlerweile alle arbeiten, haben wir wieder mehr Zeit. Ja, konzeptuell diesmal ein bisschen anders. Schritt 1, Trailer bleiben weg, weil kosten nur Zeit und ich finde Trailer mittlerweile eh scheiße, die verraten einem immer alles schon.
Ja, das ist wie irgendwie hier bei Serien, wenn das auf die nächste Folge schon, so die geilsten Szenen der nächsten Folge und sowas.
Ja, geht super. Gar nicht. Pfui. Vor allem wirklich oft der Cliffhanger der nächsten Folge kommt dann einfach schon.
Ja, ja.
Völlig bescheuert. Genau, also sowas lassen wir jetzt einfach hinter uns. Aber ist ja nicht so, als ob wir uns nicht auch ohne Trailer auf Dinge freuen könnten, die da so in nächster Zeit kommen. Da wollen wir mal zuallererst das Augenmerk drauf legen. Und da hat Sebastian den ersten Titel für uns.
Ja, nämlich einen Film mit Simon Pegg. Der heißt Hector and the Search for Happiness. Da habe ich allerdings den Trailer gesehen und sonst nichts davon, außer Werbung auf Twitter von Simon Pegg selber.
Ah.
Da geht's um einen, ich glaube, Psychiater oder so. Der ist zwar irgendwie glücklich vergeben oder verheiratet, ich weiß nicht, und hat so eine einen gut laufenden Job, aber irgendwie fehlt ihm was. Und dann kommt er halt auf die Idee, er muss jetzt mal eine Weltreise machen. Oder eigentlich will er, glaube ich, nur nach China und da halt mal hinfliegen und gucken, wie es da so ist und wieder zurück. Aber es wird dann halt zu einer Weltreise und ja, er kommt so vom Hundertsten ins Tausendste und es passieren ihm alle möglichen Sachen unterwegs. Und ja, der Film ist, glaube ich, sieht zumindest so aus, als ob er ziemlich verrückt wäre.
Also ja. Ist es dann so wie dieser klassische Cornetto-Trilogie-Humor?
Nee, würde ich nicht sagen.
Okay.
Mehr so, habt ihr diesen Walter Mitty da gesehen?
Ja, ich wollte gerade sagen, da erinnert es mich nämlich von der Story auch mit Ben Stiller.
Ja, genau.
Ne? Ja, habe ich.
So ein bisschen vom Gefühl her wie der. Also nicht ganz so, also schon mal ein bisschen lustig zwischendurch, aber das ist jetzt nicht so das Hauptding. Es geht, glaube ich, mehr so darum, wie der irgendwie zu einer neuen Lebenserfahrung kommt oder was weiß ich, wie er sein Leben irgendwie voranbringt.
Oh. Ja. Ja, klingt gar nicht so schlecht. Also fände ich nett, wenn Simon Pegg da auch mal so eine eher ernste Rolle sich vornimmt.
Ja, also verrückt heißt dann nicht irgendwie lustig, oder ist das, in welche Kategorie fällt der Film?
Wie nennt man das? Coming of Age? Wobei das ja okay. Jetzt... Mhm.
Aber quasi nicht, während der Midlife-Crisis eher.
Ja, genau.
Ja, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass
das funktioniert. Mischung daraus und noch ein bisschen Roadmovie mit dazu wahrscheinlich.
Mhm. Ja. Ja, cool.
Okay.
Weißt du, wann der rauskommt? Der kommt noch 2014. Ich habe nämlich vorhin auch mal durchgeschaut. Es müsste auf jeden Fall noch dieses Jahr
sein. Der läuft, glaube ich, sogar schon seit letzten Donnerstag in Deutschland. Ach, zumindest.
Ganz frisch. Ja, perfekt. Okay. Ja, wunderbar. Genau, dann machen wir einfach gleich weiter. Ich habe mal überlegt, worauf ich mich so freue. Sind relativ erstaunlich keine überraschenden Einzeltitel oder so dabei gewesen. Ich hau das eigentlich immer sehr schnell bei IMDb rein, sobald ich über irgendwas Interessantes stolper in meine Watchlist. Ich habe jetzt einfach mal ab 2015 nur geschaut. Und die wirklich Sachen, die mir da jetzt vor allem ins Auge gefallen sind wieder, ist sowohl bei den Avengers als auch bei der X-Men-Reihe jeweils der nächste Teil, wo ich echt drauf gespannt bin, weil es mich so überrascht, wie gut sie jetzt in letzter Zeit eben diese Franchises wieder befüllt haben mit neuem Stoff. Also mir haben da die letzten Teile jeweils echt gut gefallen. Und da bin ich gespannt drauf, wie es weitergeht.
Hast du den letzten X-Men gesehen, den Days of Future Past oder wie der hieß?
Ja, genau so, ja.
Und der war gut?
Ja, ich fand den schon gut. Ich fand, ich habe mir dann auch kurz danach die alten X-Men-Teile nochmal angeschaut und fand, habe dabei herausgefunden, dass die gut gealtert sind für mein Empfinden. Also ich habe damit gerechnet, dass ich die vielleicht nicht mehr wirklich gut finde, sondern die halt damals als Teenager ganz geil waren. Aber aber nee, ich finde die immer noch echt ganz gute Filme. Und jetzt dieser letzte, der hat meiner Meinung nach auch einfach die Brücke ganz gut geschlagen. Also die funktionieren alle zusammen echt immer noch ganz gut. Oder erstaunlich gut dafür, wie viel Zeit auch dazwischen liegt und so. Deshalb freue ich mich da schon, wie es weitergeht. Ja. Und ansonsten, weniger überraschend, kann ich es kaum erwarten, bis der nächste Film von Christopher Nolan ins Kino kommt. Und da habe ich es wirklich so gehalten, dass ich nur den Titel weiß. Interstellar heißt er ja. Und ich habe sicher auch schon mal ein paar von den Hauptdarstellern irgendwo mitgekriegt, aber ich weiß sie gerade nicht und ich will auch, dass das so bleibt. Weil, ihr wisst ja, was ich da so für Marotten habe.
Mhm. Ja.
Ja. Gut, und Henning freut sich auf gar nichts.
Nee, ich
ist glücklich.
War in letzter Zeit alles mies und will jetzt auch künftig nichts mehr sehen. Nee, ich, keine Ahnung, also bei mir gibt's halt, also gerade wo wir jetzt irgendwie von Film oder von Filmreihen oder so reden, eigentlich gar nichts. Also das Einzige, da kommen wir nachher irgendwie nochmal zu, sind halt irgendwie weitere Staffeln von irgendwelchen Serien, wo ich denke, okay, das wird jetzt sicherlich nochmal cool, aber irgendwelche Filme, keine Ahnung. Also zum einen bin ich da jetzt halt auch nicht mehr so drin, dass ich irgendwie mich alle paar Tage informiere, was kommt, was läuft jetzt gerade an und so weiter. Aber also ich stimme auf jeden Fall zu, dass irgendwie die ganzen Avenger- und X-Men-Filme, die sind immer noch recht nett. Aber ja, ist jetzt auch nichts, wo ich sage, hey, super, endlich.
Ja. Also von daher. Ja, aber das geht mir an sich schon auch so, obwohl ich wahnsinnig viele Filme schaue. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nur diese riesen Franchise-Dinger gefunden und ja gut, Nolan kannst ja, wenn du so willst, auch als irgendwie eine Reihe bezeichnen, aber einzeln herausgestochen hat irgendwie bei mir auch nichts, wo ich mich arg drauf freue, momentan zumindest. Oh, aber gut, kommen wir zu sonstigen Neuigkeiten und so Krempel, da haben wir auch gar nicht irgendwie großartig konkrete Sachen. Wo wir uns gar nicht drüber gefreut haben, denke ich, alle, ist, dass ja Robin Williams jetzt, ja, je nachdem, wann ihr jetzt diese Folge hört und bekommt, vor ein paar Wochen, würde ich jetzt mal sagen, von uns gegangen ist. Das war schon, konnte ich gar nicht so wirklich fassen. Weil er war ja, gut, er war nicht mehr jung, aber es war ja Selbstmord und insofern auch wirklich zu früh. Sehr traurig.
Naja, wobei, also ich hatte so ein bisschen, ich meine, da wird ja fast schon so ein, naja, ich will nicht sagen Hype draus gemacht, aber das wird ja schon irgendwie sehr breit irgendwie in den Medien behandelt. Und also, ich meine, so seine großen Filme kenne ich alle und die waren auch irgendwie durchweg alle toll, aber ich fand es jetzt irgendwie teilweise schon so ein bisschen sehr emotional, wie die Leute da irgendwie mit umgegangen sind. Also, ist halt ein großer Schauspieler, aber
ja, ich denke, dass das schon ein bisschen irgendwie für viele ist halt noch aus einer anderen Zeit, würde ich sagen. Da hattest du zu den Leuten, glaube ich, noch eine ganz andere Beziehung. Und auch Leute, die jetzt quasi in einem ähnlichen Alter vielleicht wie er sind oder erwachsen sind, sind von ihm quasi durch die Kindheit ja schon gebracht worden und haben da einfach eine ganz andere Beziehung, als du heute zu irgendwelchen Stars hast wahrscheinlich.
Ja, das kann durchaus sein, klar.
Aber nee, mich hat's auch überrascht. Also ich hab nicht damit gerechnet, dass er bei so vielen so wahnsinnig großen Stellenwert hat. Habt ihr das in was war es? ZDF, Tagesschau, Tagesserie?
Ja, wo sie da auf den Tisch gekraxelt ist.
Hab ich gelesen im Netz, ne?
Ja, ich hatte irgendwie auch nur Bild gesehen und
Was, wie, wer?
Das Karin Mioschka, glaube ich, hat, als sie davon berichtet hat, ist sie wohl auf den Studiotisch gestiegen, wie eben in hier Club der Toten Dichter.
Okay.
Ja.
Nee, also das fand ich halt alles schon so, ja. Fand ich halt relativ extrem. Also, ja. Mich hat's halt einfach gewundert. Also ich meine, ja, nicht das ist, dass ihm so eine Anteilnahme irgendwie nicht gegönnt sei oder so. Aber ja, war halt schon überraschend viel, was da so an Berichten irgendwie folgte.
Ja, nee, klar, also überrascht war ich auch. Was ist denn dein Lieblings-Robin-Williams-Film, Sebastian?
Uff. Ich würde behaupten, ich habe gar nicht so viele gesehen. Also hier Good Morning Vietnam oder so fällt mir zum Beispiel. Ich glaube Good Will Hunting.
Ah ja, okay. Hast du Jumanji gesehen?
Nee.
Ah nicht, Henning?
Ja, habe ich.
Okay.
Aber das ist schon so, also ich glaube dann, als er rauskam.
Ja,
und das ist ja auch, schon genau, so
ja.
Zwei, drei
ich erinnere
Wochen
mich
her.
Noch, dass ich glaube auf ProSieben oder so in irgendeinem Boulevard-Magazin ganz toller Bericht über das bahnbrechende CGI aus Jumanji und so, ja, wie die Elefanten über die Autos laufen und unglaublich und so.
Da war hast du direkt nochmal die VHS reingeschoben und geguckt, ob das wirklich toll war.
Ach Gott. Ja, naja, gut. Aber die sind schon echt sehr sehenswert, die ganzen Filme, mit denen ich werde mir da jetzt auch einige nochmal anschauen, weil Club der Toten Dichter und auch Good Morning Vietnam und so, das war mir schon so ewig her. Also da konnte ich die, glaube ich, noch gar nicht ganz erfassen, so jung war ich da noch. Mhm. Und ja. Trotzdem waren sie gut, also das heißt ja auch was.
Tja. Was gut. Mich ja mich jetzt in den Medien war das ja nicht ganz so groß, aber der Tod von Philip Seymour Hoffman hat mich, glaube ich, mindestens genauso mitgenommen wie der von Robin Williams.
Ja,
jetzt.
Wahnsinn. Das ist ja auch.
Oh, ja, aber der war irgendwie halt auch deutlich präsenter, ne? Also da hatte man irgendwie halt vor kurzem noch Filme oder Serien oder sonst irgendwas gesehen.
Ja, der war jetzt deutlich aktiver in letzter Zeit.
Und das war halt echt so, huch, auf einmal weg. Also gestern noch was drüber gelesen oder von gesehen und auf einmal plötzlich weg. Und bei Robin Williams war es halt so, ja, zumindest irgendwie in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren nicht allzu viel passiert oder seit einiger Zeit irgendwie nichts passiert. Und ich glaube, deshalb ist vielleicht auch, ja, einfach da noch die Überraschung, naja, Überraschung ist ein blödes Wort, aber also der Effekt oder das, was irgendwie das an Gefühlen auslöst, noch ein bisschen anders.
Ja, also Philip Seymour Hoffman war schon auch echt so unerwartet auch von dem, wie es passiert ist, finde ich. Also es ist halt, es ist so klischeehaft, aber du denkst ja halt, oh mein Gott, steht in der Blüte seiner Karriere und dann sowas.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es halt genau dieser Stress, der das dann irgendwie wohl oft verursacht. Aber ja, sehr, sehr schade um alle beide. Ja. Dann, das habe ich mir auch deshalb notiert, weil du ja dich da, glaube ich, schon drauf freust, Sebastian, ne? Wenn Netflix nach Deutschland kommt jetzt endlich.
Ja.
Ja, willst du ein Abo abschließen?
Schauen wir mal, wie das Angebot dann im Endeffekt aussieht. Ich bin ja bisher bei Watch Ever seit, glaube ich, jetzt schon 2 Jahren, also seit es das hier gibt in Deutschland und bin da eigentlich auch ganz glücklich. Die haben zum Beispiel auch Breaking Bad gleichzeitig mit der US-Ausstrahlung gezeigt. Mhm. Das fand ich ja total toll, aber das war bisher jetzt leider einzigartig.
Also ja, ich glaube, das war auch so die Situation, wo auf einmal irgendwie die Watch-Ever-Abonnenten explodierten. Und als die Serie vorbei war, dachten sich da alle, ja, okay, können wir auch wieder kündigen.
Ja, was bei Watch-Ever halt blöd ist, finde ich, dass da manche Serien auch wieder verschwinden. Zum Beispiel habe ich halt irgendwann mal angefangen, Scrubs zu gucken und dann war ich halt mittendrin und hatte 3 Staffeln geguckt und dann war es halt wieder weg.
Ach, das ist ja echt.
Aber auch denn ohne Ankündigung? Also nicht, dass da steht, irgendwie die Serie ist jetzt noch 2 Monate, noch 1 Monat und so weiter, sondern von heute auf morgen weg.
Nee, die kündigen das, glaube ich, 1 Monat vorher an und es steht dann auch immer dran. Und es gibt da auch extra so eine Rubrik, die heißt irgendwie bald nicht mehr da und da ist alles drin, was in 2 Wochen
letzte
ist.
Chance, nur noch 2 Exemplare.
Ja, so in der Art.
Oh Gott. Schnell zugreifen.
Ja, aber ich befürchte ja, mit Netflix wird halt auch nicht alles besser. Ganz am Anfang, da dachte ich halt, okay, die haben alles und da gibt es alles sofort. Aber das ist halt auch nicht so. Die müssen halt auch länger drauf warten. Also, weiß nicht, vielleicht sind die dann einen Tick schneller wie Watch Ever, aber
Ja, nee, klar, also da also so ein Rundum-Sorglos-Paket wirst du da, glaube ich, nie kriegen, weil ja. Selbst wenn sie irgendwie alles sofort haben, hätten sie immer noch kein Game of Thrones, weil das gibt HBO nicht einfach her und so Sachen.
Ja.
Also,
gab das nicht irgendwie, letztens flog das nicht irgendwie durch Netz, so eine Grafik, wo mal so die ganzen Sender mit den Exklusivserien irgendwie thematisiert wurden? Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Aber das war halt auch echt schön. Also war jetzt natürlich nicht irgendwie Europa und schon gar nicht Deutschland, sondern war halt irgendwie US natürlich. Aber das war halt echt, hat einem nochmal so die Augen geöffnet, wie mies das eigentlich für dich als Kunden ist, wenn du den Anspruch hast, so mehr oder weniger alles zu gucken, was neu und gut ist. Ja. Und dass du dann ungefähr, keine Ahnung, 12 verschiedene Dienste irgendwie nutzen musst, von irgendwie HBO über Netflix, über Amazon Prime, über keine Ahnung was.
Ja, genau.
Und das ist halt echt schon krass. Also ja,
genauso ein Scheiß wie Exklusivspiele auf Konsolen.
Ja.
Naja, was wollte ich denn sagen? Netflix, ja, nee, es ist ja selbst das US-Angebot bei Netflix, gibt's ja auch durchaus irgendwie Sachen auszusetzen. Zum Beispiel, glaube ich, ist da was viele stört, dass die Filme auch seltsam croppen teilweise, also den Bildausschnitt bisschen seltsam wählen.
Okay.
Und ich bin auch echt gespannt, wie die das dann hier mit dem Datendurchsatz machen wollen, weil das ist ja auch immer so ein steter Quell von Problemen in den Staaten. Im Prinzip ist ja Netflix jetzt so das Symbolbild für die Netzneutralitätsdebatte in den Staaten geworden, weil da ja wirklich die Provider mittlerweile alle sagen, das ist einfach zu viel. Ihr müsst uns auch nochmal was zahlen, weil ihr macht alle Leitungen so zu. Und es ist ja wirklich absurd. Ich glaube, irgendwie 90% vom Nicht-Porno-Traffic oder so, wenn es reicht. Also
10% vom normalen.
Nee, ich weiß wirklich gerade keine absoluten Zahlen mehr, aber ich war sehr erstaunt. Also das ist eine Zahl, die finde ich so, oder ich fand diese Ausmaße damals so heftig, dass ich es bedenklich finde, wie sehr sich das alles auf Netflix konzentriert schon wieder.
Ja, aber ich meine, so YouTube oder so hat doch wahrscheinlich auch einen echt beträchtlichen Anteil daran.
Ja, da gibt's ja auch in Deutschland wirklich schon die Diskussion. Also da kloppen sich doch YouTube und Telekom auch oft, wer jetzt schuld ist, warum es ab 18 Uhr nicht mehr flüssig geht und so. Naja.
Gut, aber was haben wir denn aktuell noch? Aktuell haben wir ja neben Watch Ever eigentlich nur noch Amazon Instant Video, ne? Ansonsten gibt's ja auch gar keine Dienste hier, wenn ich das so richtig... Ja,
was ist denn, ich weiß nicht, Maxdome oder so gab's lange?
Ach ja, doch, Maxdome gibt's. Aber Maxdome hat ja, glaube ich, so keine irgendwie total Pauschalpakete, oder? Also zumindest, wenn du da neuere Serien sehen willst, musst du die auf jeden Fall immer bezahlen.
Das kann sein.
Ich glaube, bei Watch Ever hast du die Möglichkeit gar nicht. Wenn ich das richtig sehe.
Da zahlt man halt 8,99 im Monat.
Und ich glaube, bei Amazon Instant ist das auch so ein bisschen gemischt. Also da kannst du halt auch irgendwie, keine Ahnung, die ersten fünf Staffeln gucken und für die sechste müsstest du dann auch zahlen oder müsstest du dann jede Folge einzeln kaufen.
Ja, genau, da ist nicht alles im Sortiment einfach vom Instant Video. Ja.
Wobei, also ich habe halt Amazon Prime und ich habe jetzt eben mich schon ein paar Mal irgendwie durchgeklickt, aber...
Es ist nur Dreck und es ist nur auf Deutsch. Es ist wirklich
furchtbar. Ja, und ich finde die Qualität halt auch erschreckend schlecht.
Ja, Wahnsinn.
Also ich habe also irgendwie jetzt mal so mit dem iPad, wie heißt das, mit der Tante Apple? Von Friends, Cougar Town. Ja,
oh okay. Gott, ja.
Nee, ich habe irgendwie, ich glaube, das war so, da habe ich einfach mal die erste Folge reingeguckt. Aber halt erstmal die Synchronisierung fand ich schon mal so okay. Und dann war halt echt, also das war eine ziemlich miese Qualität und ich habe halt, keine Ahnung, VDSL und naja, da kommt halt irgendwie nichts an. Also, beziehungsweise die schicken einfach nichts an vernünftigen Daten, Bildern, wie auch immer. Und also das macht halt keinen Spaß. Also ich finde es okay, es ist jetzt halt irgendwie dabei und ja, vielleicht so hin und wieder findest du mal irgendwas, was du vielleicht sehen willst oder so, aber im Großen und Ganzen ist es... Also
wir haben einen Anwendungszweck dafür gefunden und zwar war mal die kleine Schwester von meiner Freundin zu Besuch und die wollten wir halt kurz beschäftigen einfach und Fernsehen haben wir alle nicht mehr, also haben wir halt da irgendeine deutsche Kinderserie, zack, ist ja egal, ne?
Und stimmt, ich habe auch irgendwann mal ein paar Folgen Lucky Luke geguckt, das war cool.
Aber da kannst du halt genauso gut irgendwas auf YouTube anmachen für die Kids heutzutage, also das ist... Erfüllt keinen wirklichen Zweck.
Habt ihr euch denn jedenfalls auch tierisch aufgeregt, dass das Prime jetzt teurer wurde, nur weil das da drin ist? Oder war das?
Das ist schon echt widerlich. Also da habe ich mich sehr an die BWL-Pflichtvorlesungen erinnert gefühlt. Was habe ich da damals gelernt? Irgendwie, wenn Schuhe teurer werden, dann kaufen die Leute mehr Fisch oder irgend sowas, aus irgendeinem Grund, weil das eine solche und das andere solche Güter sind. Das war die dümmste Vorlesung, die ich je gehört habe. Oh Gott. Naja, dann schauen wir mal. Netflix will, glaube ich, Ende September oder so gibt es da die nächsten Details. Und im Herbst irgendwann soll dann der Start sein. Ja. Für mich nicht interessant. Ich kümmere mich da lieber weiter selber drum. Und das nächste Thema, was auch eigentlich immer noch nicht so wirklich interessant ist, ist ja der Nachfolger von Full HD. Dieses 4K oder Ultra HD, wie es in den Mediamärkten und so weiter bezeichnet wird, denke ich. Da hast du auch gesagt, glaube ich, Sebastian, du hast es auf der IFA letztes Jahr oder so schon mal angeschaut.
Ja, wahrscheinlich auf dem Curve TV.
Oh, die sind aber schon geil. Da habe ich auch einen gesehen in Berlin, in irgendeinem Saturn oder so. Boah, das ist schon nicht schlecht. Aber ich spreche es deshalb an, 4K als Thema, weil ich halt mal ein bisschen rumgeschaut habe, was so an Fernseher als nächstes Upgrade denkbar wäre. Ich bin ja hier sowieso, ich glaube, mit 50 Zoll oder so gesegnet, also kann mich eigentlich nicht beklagen. Und habe dann einen ganz interessanten Artikel gefunden, dass 4K sich überhaupt noch gar nicht lohnt und wahrscheinlich auch in 3 bis 5 Jahren erstmal noch nicht. Und der Grund ist relativ simpel, es gibt halt noch überhaupt kein Material dafür. Und das ist tatsächlich sehr einleuchtend, finde ich. Also ja. Du musst halt dann wieder, alles, was du hast, wird halt hochskaliert und sieht dann, ja, nicht schlecht, aber nicht unbedingt besser aus. Und deshalb dann irgendwie diesen, es ist ja doch noch neu, super Premium-Preis zu zahlen, lohnt sich einfach gar nicht. Und es ist auch, da erinnere ich mich jetzt allerdings nicht mehr ganz genau, was da als Argument kam, aber es ist wohl auch fraglich, ob es wirklich überhaupt sich 4K als Standard durchsetzen wird oder ob nicht Full HD langfristig einfach ausreichend bleibt und im Markt bleibt.
Also ich habe es mir jetzt halt so irgendwie noch nie in live richtig angeguckt, aber so vom Gefühl her würde ich eigentlich auch sagen, also so die Größe von Fernsehen hat, glaube ich, auch langsam so eine Grenze erreicht, die irgendwie ja sonst nicht mehr irgendwie wohnzimmertauglich ist.
Ja, also, außer du heißt Barney Stinson, baust dir die Wand.
Also wenn du dir halt irgendwie nachher einen 80 Zoller in die Wohnung stellen wollen würdest, damit du halt den Unterschied von 4K oder keine Ahnung, was du nachher noch wirklich wahrnehmen könntest oder wahrnehmen kannst, keine Ahnung. Ich glaube so aktuell, wenn du irgendwie so 50, 60 Zoll, was jetzt glaube ich so ein ganz, ganz vernünftiges irgendwie Maß für so einen Fernseher ist, ob du da jetzt halt echt so die Riesenunterschiede siehst und wenn du dann halt noch bedenkst, dass der ganze Fernsehkram, also sowas wie Live-Sport, irgendwie Fußball, sonst was, also da kannst du ja schon froh sein, wenn das überhaupt mal in Full HD halt übertragen wird. Und also wenn sich halt irgendwie Full HD erstmal flächenmäßig durchgesetzt hat und du wirklich quasi jeden Scheiß in Full HD bekommst, und ich glaube, das ist echt noch Jahre hin, dann kann man halt über den nächsten Standard nochmal nachdenken und dann auch irgendwie hardware-technisch nochmal nachrüsten. Aber so ist es schon noch extrem unattraktiv. Und dadurch, dass halt die Fernseher halt ja einfach unwirklich teuer sind, macht es wenig Sinn.
Das, was du da gesehen hattest, Sebastian, das war das dann auch schon mit 48 Frames?
Ja.
Ah, ja, cool. Und also kannst du das irgendwie beschreiben, wie das so war?
Also die haben da Fußball gezeigt und man hat sich halt so näher dran gefühlt irgendwie. Allerdings halt, ist halt dieser typische 48 Frames Effekt, dass sich alles nicht mehr so toll anfühlt.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, genau dieses näher dran ist ja das, was die Leute beim Hobbit irgendwie gestört hat und aus der Immersion gerissen hat.
Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Okay, vielleicht lag es auch daran, dass es irgendwie Fußball aus der dritten Liga in Japan war oder so, aber und da sowieso nicht viel los war im Stadion, aber es hat sich halt angefühlt, wie wenn man so am Platz hier irgendwie in der Kreisliga steht oder so.
Ja, ist ja, also klar, manchmal ist es ja durchaus wünschenswert, dass dieser Effekt da ist, aber ja, also für meinen Anwendungszweck für so einen geilen Riesenfernseher halt eher nicht. Na. Ja. Aber gut, dann sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema, nämlich Filme. Da haben wir jetzt eine gigantische Liste an Titeln vor
uns. Und wir nehmen uns für jeden Titel eine Stunde Zeit.
Genau, wir machen das wie damals, ganz ausführlich. Wir haben uns gedacht, wir hauen einfach mal jeder so rein, was wir so gesehen haben und schauen, was es für eine Schnittmenge gibt, dass wir dann auch irgendwie ein bisschen was zu sagen können. Und dann kann ja irgendwie jeder noch anmelden, dass er aber gern jetzt noch eine Einschätzung zu dem und dem hätte. Und was hatten wir denn als erstes? Der erste, den wir alle gesehen haben, ist Django Unchained, wenn ich das richtig sehe, oder?
Mhm. Jupp.
Der Tarantino aus, das sollten wir immer zu den Filmen dazu sagen, von wann er ist. Tja.
Aus den letzten Jahren.
Nee, war der 13. Der war doch Ende 2012 noch, oder?
Ja, ich dachte.
Ich glaube schon. Naja. Wer möchte denn die Handlung kurz vorstellen?
Begeisterung.
Freiwillige vor.
Mach ruhig du. Also das.
Ich will mich da nicht aufdrängen. Wieder. Ach, das ist ja nett von euch. Ja, Django Unchained, schwierig. Der neueste Tarantino, auch wenn er jetzt wieder einen macht. Und im Prinzip 12 Years a Slave bloß auf Tarantino. So geht halt um Sklaverei. Beziehungsweise halt um einen befreiten Sklaven, der mit seinem Befreier eine Mission auf sich nimmt, sage ich jetzt mal. Ich will ja auch nicht spoilern. Ist gemein, ich darf keine Handlungen vorstellen müssen, weil ich traue mich nicht zu spoilern. aber ich denke, zum Film an sich muss man ja sonst auch gar nicht so viel mehr sagen, den werden die meisten eh schon gesehen haben. Aber wie fandet ihr ihn denn? Wer hat ihn denn reingeschrieben? Das ist doch hier Sebastians Farbe.
Ja.
Also, gib mal deine Einschätzung ab.
Ich fand ihn sehr gut, nicht ganz so gut wie in Glorious Bastards.
Mhm.
Aber trotzdem ziemlich toll. Christoph Waltz war wieder mein Highlight, dicht gefolgt von Leonardo DiCaprio.
Mhm. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar Leo besser fand in dem.
Die haben sich beide nicht so viel gegeben, irgendwie. Nee.
Was? Wer?
Die haben sich beide nicht viel gegeben, fand ich.
Achso, das stimmt schon. Für Leonardo DiCaprio war es halt eine relativ untypische Rolle, oder? Würde ich mal sagen.
Ja, doch. Ja. Tja, Henning, wie fandest du ihn?
Ich war sehr begeistert davon. Also, ich meine, ich bin...
Als Bastards?
Ich würde schon sagen, ja.
Eieiei. Nee, fand ich nicht. Ich sehe es, glaube ich, so wie Sebastian. Also ich fand ihn schon gut, aber nicht den besten Tarantino. Das bleibt bei mir, glaube ich, echt auch jetzt die Beste als erstmal. Ja. Ich fand ihn ehrlich gesagt ein bisschen zu lang oder langgezogen. Ah, schwierig. Also und was mich, woran ich mich schon erinnere, was mich auch gestört hat, ist, dass er ein bisschen zu grob war. Also ist natürlich beim Tarantino-Film irgendwie blöd. Ist schwer zu beschreiben, was ich da genau meine. Irgendwie hat es mich in dem Film ein bisschen gestört, der Aspekt. Aber was ich sehr, sehr interessant fand, dann irgendwann vor was weiß ich wie vielen Monaten habe ich gelesen, dass er wohl wirklich überlegt, den nochmal in wesentlich länger rauszubringen. Und ich hatte mir damals wirklich notiert, ich fand ihn zu lang und unfokussiert und er hätte ihn vielleicht einfach noch länger oder zweiteilig machen sollen, damit er auch wirklich alles erzählen kann, was er da versucht hat zu erzählen. Und das scheint genau das zu sein, was er jetzt überlegt. Also da wäre ich sehr interessiert dran, das zu sehen, weil das könnte ich mir vorstellen, dass wesentlich besser noch funktioniert.
Das kommt dann nachdem dieser Film von ihm umgesetzt wird, dessen Drehbuch geklaut wurde.
Ja,
und so. Und dass er dann nie wieder anfassen wollte und dann doch und okay.
Nachdem es dann irgendwie eine Live-Lesung gab und jetzt kommt dann doch der Film, ja.
Ja.
Auch großes Kino auf einer ganz anderen Art und Weise.
Also ja, aber ich fand die Länge aber eigentlich sogar ziemlich gut oder die Längen, die da zwischendurch waren, die sind mir auch aufgefallen, aber zum Beispiel sowas wie der Teil, wo irgendwie Jonah Hill einen von diesen Ku Klux Klan Menschen spielt und
oh Gott, das war wirklich großartig.
Ja, aber irgendwie, das war halt auch, das hätte man auch weglassen können, so von der Story her.
Das stimmt, ja.
Das war so unglaublich nonsensmäßig bescheuert, dass es halt total genial war, fand ich.
Nee, auf jeden Fall sehr sehenswerter Film. Ja, sonst gibt's dazu gar nichts mehr zu sagen, denke ich, oder?
Nö, auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ja.
Gut. Ja. Was ich nämlich auch sehr empfehlenswert finde und der zweite, den wir alle gesehen haben, ist The Lone Ranger, der mit Johnny Depp und von Gore Verbinski müsste der gewesen sein, ne?
Ja.
Und der ist jetzt auch ein gutes, naja, nee, Quatsch, 2014 hat nicht gerade erst angefangen, also mehr als ein gutes Jahr alt. Zeit vergeht zu schnell. Auch irgendwie, glaube ich, Ende 12, Anfang 13 rausgekommen. Oder nee, der war schon irgendwann Mitte 12. Ich habe den nur Ende 12 dann mir angeschaut. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist ja auch nicht so wichtig. Gibt's jedenfalls schon in der Netflix-Videothek eures Vertrauens. Und hat mich wahnsinnig positiv überrascht. Ich hatte nämlich zu dem Film schon einiges gelesen damals und das war alles so eher durchwachsen. Also habe ich nicht arg viel erwartet. Ich fand den immer irgendwie vom Poster und alles her schon so, ja, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, aber wird schon nicht so toll sein, wenn alle sagen, dass er nicht so toll ist. Und ich war absolut begeistert von dem Film. Story ist ein bisschen, schwierig. Also ich bin da immer noch nicht ganz durchgestiegen. Wenn ich das richtig verstehe, basiert es ja auf zig Schichten von schon bestehenden Geschichten und Charakteren. Ich glaube, ursprünglich war The Lone Ranger irgendeine Radio-Abenteuer-Story oder sowas. Dann gab es wohl auch eine Serie und auf irgendeinem Mischmasch daraus basiert halt jetzt auch der Film. Und der Lone Ranger ist ein Cowboy, es ist also ein Western. Der wird gespielt von, wie heißt der, Armie Hammer?
Ja.
Glaube ich, der die bösen Zwillinge im Facebook-Film gespielt hat, ganz allein. Deshalb erinnere ich mich immer an diesen Typen. Sein Kompagnon in dem Film ist eben Johnny Depp, der
Toto war der Kommissar.
Ah, ich dachte die Band. Tonto ist ein Indianer, der quasi gerade in Gefangenentransport ist, während dann ein Zug überfallen wird, auf dem auch Hammer eben ist, der einen Gesetzeshüter spielt. Und durch Umstände, wie sie in so Filmen eben dann passieren, müssen die beiden sich zusammen durchschlagen durch ein Wild-West-Abenteuer. Soweit in Kürze, denke ich, die Story ganz gut zusammengefasst. Und es ist ja, Gore Verbinski hat ja auch den ersten Fluch der Karibik gemacht. Und da hat er mich auch sehr dran erinnert. Also ich würde wirklich sagen, dass man den auch super mit Fluch der Karibik im Wilden Westen zusammenfassen kann. Das ist einfach sehr verrückt, sehr abenteuerlich, viel zu lachen, aber nicht nur Komödie. Für mich hat da so ziemlich alles gestimmt. Ich fand auch die Musik großartig. Also ich habe dieses, was ist denn das, der Ich komme nicht drauf, dieses klassische Saloon, Frauen heben die Beine im Takt gleichzeitig Lied.
Ach, das,
oder so.
Ja.
Das war super in Szene gesetzt in dem Film. Also ich bin echt wie ein kleiner Junge wieder da gesessen, habe mitgefiebert mit diesem Western. Das war absolut großartig. Und es ist lächerlich natürlich, ja, wenn irgendwie der mit seinem Pferd über die Dächer reitet und springt und auf dem Zug reitet und was weiß ich nicht, ja. Klar, aber es war einfach voll geil. Und so saß ich dann völlig geflasht nach diesem Film da. Und jetzt müsst ihr sagen, ob ihr den auch so gut fandet. Und es gibt eine richtige Antwort.
Also ich war froh, als er dann irgendwann zu Ende war. nein, aber ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Also nicht so richtig schlecht, aber so richtig für begeistern konnte ich mich halt nicht. Also vielleicht fand ich es auch einfach ein bisschen zu wild, zu irgendwie durchgedreht und keine Ahnung, war irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Also er ist durchaus unterhaltsam und er ist halt auch gefühlt irgendwie ganz schnell wieder vorbei, was ja wie ein gutes Zeichen ist, aber im Großen und Ganzen, ja, also war ich jetzt nicht so super angetan davon.
Tja, okay. Verzeihung. Bastian, meine letzte Hoffnung.
Ich war auch positiv überrascht. Und also Johnny Depp kann bei mir eigentlich immer sowieso nicht so viel falsch machen. Und es hat mich auch, wie du schon sagtest, sehr an Fluch der Karibik erinnert. Der hat halt auch so sein Slapstick durchgezogen. Und ja, dadurch, dass ich halt auch nichts erwartet hatte, war ich total überrascht und fand das alles total toll. Nur diese, es wurde ja dann immer, das Ganze wurde ja quasi erzählt von dem alten Tonto.
Ja, diese Rahmengeschichte.
Und da wurde ja immer mal wieder zurückgeblendet auf den. Und das fand ich irgendwie nervig und unnötig. Und
ja, ne, es war so unnötig. Also es ist, was bringt dem Film? Das habe ich mich auch gefragt. Also das, ja, seltsam.
Naja.
Tja. Ja, was ich auch nett fand, es gibt dann so eine Szene im Film, so ein kleiner Höhepunkt in der Mitte, wo eine Gruppe die andere überfällt. Und ich weiß, habt ihr Mulan gesehen?
Nee.
Den Disney-Film? Nee. Müsst ihr mal anschauen, der ist echt nicht schlecht.
Doch, irgendwann mal. Aber
da gibt's nämlich auch die extrem epische Szene, wo ich hoffe, es sind die Hunnen, Geschichte nicht so gut aufgepasst, irgendwie dem Berg runterkommen in Heerscharen, quasi wie eine Lawine. Und die irgendeine große Mauer, ich glaube die chinesische.
Die geht durchs ganze Land irgendwie.
Wahnsinn, ja, faszinierend, was die sich ausdenken für solche Filme. Und eben auf die chinesische Mauer zureiten. Und es kommt mir immer ein bisschen doof vor dabei, weil es ist ein Disney-Film, ja, aber es ist eine sehr, sehr epische Szene. Und ich glaube, das ist in dem Film hier im Lone Ranger, dieser Angriff ist das Beste, was ich je kriegen werde, was eine Live-Action-Version von dieser Szene angeht. Insofern war ich damit auch sehr glücklich. Genau. Ja, gut. Trotzdem, auch wenn Henning hier nicht ganz so unison mit uns geht, denke ich, kann man beide Filme empfehlen, sich mal anzuschauen. Und wir können uns jetzt überlegen, wozu wir noch Empfehlungen von den anderen haben möchten.
Wir können die doch, listet die doch einfach mal auf. Also was wurde gesehen und dann einmal, ob es gut ist oder nicht, irgendwie
empfehlen. Das ist doch eine gute Idee. Dann Sebastian, fang du doch mit deiner Liste an.
Ich habe Dallas Buyers Club gesehen, fand ich sehr gut.
Ja, fand ich auch ziemlich gut.
Dann The Wolf of Wall Street, fand ich auch sehr gut.
Der geht aber auch irgendwie so 3,5 Stunden oder sowas, ne?
Ja,
das hat mich jetzt bis jetzt abgeschreckt, weil ich dachte auch,
aber der vergeht super schnell.
Ist bestimmt gut, aber 3,5 Stunden, boah. Ja, okay.
Ich habe den sogar im Kino gesehen und habe nicht gemerkt, wie lange der gedauert hat. Also das hat mich sehr überrascht damals.
Okay. Gut. Ja. Genau, du darfst weitermachen.
The World's End, der dritte Teil von der Cornetto-Trilogie und damit auch der letzte.
Ja.
Den fand ich weiß nicht so recht. Ich fand den schon auf jeden Fall ziemlich gut. Ich weiß, kann ihn, glaube ich, nur noch nicht so richtig einordnen.
Ja, also einordnen kann ich ihn auch nicht so wirklich, aber ich fand ihn eher relativ scheiße.
Echt?
Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hatte ich auch einen schlechten Tag, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich die anderen beiden, wenn ich irgendwie, ich glaube, da hatte ich echt das Glück, die habe ich beide mit einem Kumpel geschaut und da ist die Stimmung einfach schon so eine andere und du lachst dich über irgendwelchen Scheiß kaputt, den du sonst irgendwie, weißt du, sonst, wenn ich Filme allein schaue, sitze ich auf meinem hohen Ross und sag dann so die Nase, nein, darüber lache ich jetzt nicht.
Ja.
Und kann sein, dass das halt echt mein Problem beim dritten war, aber irgendwie hat er mir gar nicht getaugt, ne.
Tja, schade.
Ja.
Dann war noch The Great Gatsby, auch mit Leonardo DiCaprio, den fand ich ziemlich super. Der war halt so total fantastisch irgendwie, so wie aus einer anderen Welt teilweise.
Ja. Ja, er war sehr bizarr. Also ich fand ihn schon auch sehr gut. Teilweise konnte ich damit, wie anders die Welt irgendwie war, kaum was anfangen. Aber da würde mich echt mal interessieren, auch das Buch tatsächlich zu lesen. Aber insgesamt sehr gut. Und also da habe ich dann auch, oder was heißt auch, ich schaue danach dann die Trailer schon immer gerne, weil ich finde, dass Trailer eine, ja, weiß ich nicht, fast schon Kunstform ja sind. Ich mag sie nur nicht vorher sehen. Aber ich denke, die meisten kennen diese großartige Szene, wo sich Leonardo DiCaprio da zum ersten Mal dann in dem Film zeigt und umdreht und dieses, was ist es denn, Champagnerglas oder was auch immer, dir entgegenstreckt, quasi der Kamera entgegenstreckt und im Hintergrund das Feuerwerk. Es ist einfach unfassbar geil, die Szene. Das ist schon große Klasse von Leo. Ja. Und den hast du echt noch nicht gesehen, Henning?
Nein.
Musst du nachholen.
Ja, er liegt mir auch schon vor. Aber bei Netflix. Ich glaube, das ist halt auch so ein 3-Stunden-Plus-Film.
Ja, er ist schon auch lang. Ja.
Und da war die Motivation noch nicht groß genug.
Das ist echt so ein interessanter Aspekt irgendwie, weil ich kenne das schon auch, was du sagst, dass Filme irgendwie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind bei dir. Weil ich schaue dann problemlos 4 oder 5 Folgen von der Serie, was länger dauert als ein Film, aber wenn ich am Anfang der Entscheidung stehe, was schaust du denn jetzt? Naja, schaust eine Serie, dann dauert nicht so lang.
Ja, das, aber und du kannst halt jederzeit aber auch abbrechen. Ja,
es also ist nicht so viel Commitment.
Aber ich finde irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade eine super tolle Serie guckt, dann fühlt sich ein Film, wenn er jetzt auch nicht total schlecht war, meistens besser an danach irgendwie.
Ja, es ist halt, das ist dann so die Überlegung auch, ja gut, die Serie, die ist jetzt nicht so geil, aber du hast schon angefangen und die kannst du dann auch nebenher schauen, dann kannst du noch hier und da lesen und deshalb ist bei mir halt auch oft so, dass ich dann bei der Serie bleib statt beim Film.
Ja, aber gut, also ich weiß nicht, also irgendwie bei Serien ist halt klar, also es gibt halt auch welche, die fängt man an und denkt, okay, gucke ich halt nicht weiter. Aber wenn du halt mal wieder eine gefunden hast und selbst wenn du dann irgendwie 1, 2 vielleicht abbrechen musstest, weil du sagtest, okay, die taugt nix, aber wenn man dann irgendwas gefunden hat, am besten irgendwas, was schon mehrere Staffeln irgendwie aus mehreren Staffeln schon besteht und seit einiger Zeit gesendet wird und wenn man da sich irgendwie so schön irgendwie Tage und Wochen lang reinsteigern kann, ich finde, das ist halt viel, viel geiler als, sich hinzusetzen und dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich irgendwie 3,5 Stunden einen Film. So, und und da ist es ja auch nicht anders. Also wenn ich da danach irgendwie 2,5 Stunden feststelle, okay, irgendwie doch nicht so toll, dann gucke ich ihn ja trotzdem zu Ende und vergeude nochmal eine Stunde. Ja. Und ich finde halt gerade auch, dass das Argument, was du gerade gebracht hast, die ist okay, irgendwie eine Serienfolge, die, keine Ahnung, vielleicht nur 45 Minuten oder so geht, gegenüber einem Film, der eben 3 Stunden geht. Also da ist die Überwindung schon eine ganz andere.
Ja, und ich kenne das sogar im Kleinen, dass ich die Serie schaue, die kurze Folgen hat, statt der die lange.
Lieber so die 20 Minuten Comedy-Serie irgendwie.
Ja, genau, da musst du nicht aufpassen, da kannst du noch abspülen.
Da kannst du auch gleich irgendwie 9 Folgen gucken, statt dem Film.
Naja, ja. Gut. Aber Sebastian hat noch 2 Filme.
Ja, Global Player, den kennt von euch wahrscheinlich nicht mal jemand.
Nee, nie gehört.
Das ist nämlich ein schwäbischer Film und der spielt in einem Ort, der 10 Kilometer entfernt ist von da, wo ich aufgewachsen bin.
Ach, geil.
Und da spielen halt so einige. Oder, naja, da spielt Walter Schultheiß mit. Das ist halt so ein schwäbischer, da unten relativ bekannter Mundart-Schauspieler. Der ist aber jetzt schon 90 oder so. Und der spielt halt einen alten Senior-Chef von irgendeiner Textilfirma, glaube ich. Irgend so eine mittelständische Firma eben, die halt so kurz vorm Abnippeln ist. Ja. Und der Sohn von ihm ist halt der Geschäftsführer und der alte Chef redet ihm halt immer dazwischen und der Sohn denkt sich halt immer, ja, der Alte wieder und der redet mir da und in Kram und auf jeden Fall geht's dann halt darum, dass sie irgendwie ihre Firma retten müssen und wollen sie dann an irgendwelche Chinesen verkaufen und dann haben aber seine Schwestern, die eigentlich mit dem ganzen Geschäft nichts zu tun haben und irgendwie in Köln und Berlin wohnen und Yoga-Lehrerinnen sind, die haben da halt auch noch ein Wörtchen mitzureden, ob man das jetzt an die Chinesen verkauft, gegen den Willen des Vaters und wie oder was und ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Auf jeden Fall ist der Film ziemlich gut. Auf jeden, also mindestens dafür, dass es halt so ein relativ lokales Projekt ist. Mhm. Er fühlt sich auch jetzt nicht so, so laienhaft gespielt oder so an, sondern er fühlt sich an wie ein richtig normal, guter, professionell gemachter Film. Und ja, wenn man, also es wird natürlich viel Schwäbisch gesprochen, aber wenn man das mag oder irgendwas damit zu tun hat, es werden natürlich auch viele Mentalitäten der Schwaben angesprochen und zum Beispiel einmal sagt der Alte halt was über die Berliner und meint so, alle am Sofa und mir zahle die Miete. ja, lauter so Klischees werden da halt auch immer geschickt eingebaut. Ja, das wäre jetzt quasi meine Empfehlung an.
Aber kam der irgendwie in die Kinos?
Naja, der bei uns da unten kam er in die Kinos. In Berlin habe ich ihn, lief er sogar auch irgendwo. Hier, die größte Minderheit hier ist ja, sind ja Schwaben. ja, aber ich denke mal so außerhalb von richtig großen Städten und Schwaben selber war da nichts.
Ja, also überraschenderweise ist es hiervon irgendwie, war wenig zu hören davon.
Ja, komisch.
Ja.
Ja.
Können wir mal schauen, ob es das dann bei Netflix gibt, wenn sie in Deutschland sind.
Ja, bestimmt.
Gut. Und dein letzter Titel?
Ja, der heißt auf Englisch Intouchables, aber mir ist gerade aufgefallen, dass es irgendwie eigentlich auch keinen Sinn macht, den auf Englisch dahin zu schreiben, weil es war ein französischer Film, der bei uns ziemlich Beste Freunde heißt, also nochmal ganz anders.
Ja. Ach, dann habe ich ihn doch gesehen.
ja. Na dann, wie fandst du ihn denn?
Sehr gut. Fand, also der ich habe den irgendwann geguckt, als der schon diese ganze Begeisterungswelle irgendwie vor sich hergeschoben hatte, und dachte, okay, jetzt muss ich ihn auch mal gucken, alle reden davon, und nee, also ich war da sehr positiv überrascht von, also fand ich wirklich gut, also war lustig, aber war halt auch ja an den richtigen Stellen irgendwie richtig traurig, und ja, sehr gut.
Ja, ich habe den auch sehr lange vor mir hergeschoben. Ich war erst genervt, weil der englische Titel so ähnlich, so nah an Untouchables war und mich das verwirrt hat. Und dann hat mich diese Welle genervt. Da habe ich gedacht, nee, den schaust du dir nicht an. Wenn den alle so toll finden, dann nee.
Kann der nicht gut sein.
Genau. aber ja, und das Schlimme ist, ich habe das erst auch echt gar nicht gewusst. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, naja, dann schaust du dann halt doch an. Und dann wollte ich ihn anschauen, und dann ist der auf Französisch. Habe ich gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Boah, war ich da angepisst. Aber dann, glaube ich, war es schon 5 Minuten, weil die ersten 5 Minuten ohne Worte sind. Und dann habe ich gedacht, dann musst du jetzt wohl fertig schauen. Oh Gott, ich hasse Filme mit Untertiteln, ja wirklich. Aber was für ein großartiger Film, keine Frage. Ja,
ja.
Wirklich, wirklich klasse. Ah, gut, soll ich dann mal?
Dann leg mal los.
Gern.
Ja. Also ich habe mir tatsächlich als guten Vorsatz an Silvester so ganz kitschig dieses Jahr vorgenommen, insgesamt 164 Filme zu schauen in dem Jahr, weil nämlich 2013 durch verschiedene Stressfaktoren wie zum Beispiel Hochwasser und Abschlussarbeit sehr wenig Filme nur für meinen Geschmack auf meine Netzhaut gekommen sind. Und wenn ich diese 164 schaffe, mir fehlen jetzt noch 50, dann schaffe ich tatsächlich mein Ziel von 1500 unterschiedlichen gesehenen Filmen dieses Jahr noch. Das fände ich ganz nett. Hm. Ja, entsprechend bin ich sehr fleißig. Ich glaube, ich habe momentan auch einen ganz guten Vorsprung. Und ich habe aber auch ein bisschen es mir leicht gemacht, indem ich so Filmreihen geguckt habe, wie zum Beispiel die James-Bond-Filme, die Star-Trek-Filme, Underworld, Planet der Affen, auch wirklich mit den ganzen alten. Wobei natürlich jetzt gerade bei James-Bond hatte ich mindestens die Hälfte schon gesehen. Die zählen dann nicht, ja. Es geht also wirklich um 164 Filme, die ich noch nie gesehen habe. Ja, ich will jetzt aber mal mich nur auf ein paar aus dem Jahr beschränken, die ich ganz gut fand. Und zwar würde ich empfehlen das Grand Budapest Hotel, wenn man Wes Anderson mag natürlich, nur weil ich jedem immer empfehlen würde, da die Filme zu versuchen. Vielleicht findet man ja über einen dann mal den Einstieg, wenn man die anderen nicht so gut fand. Ich mag die sehr und auch der war ziemlich klasse, fand ich.
Ja, kann ich bestätigen.
Ja, ne, dachte ich mir doch. Was mich überrascht hat, war der Lego-Film. Auch so ein bisschen, weil der Hype irgendwie schon so hoch war und ich mir gedacht habe, nee, also komm, so gut kann der nicht sein, aber doch, der ist so gut.
Ja, weil der so witzig ist oder was?
Das möchte ich dir nicht verraten.
Okay.
Also er hat mich ein bisschen überrascht mit etwas und das ist wirklich das, was ihn für mich so gut macht, aber er ist auch wirklich sehr, sehr witzig, auf jeden Fall.
Ja. Okay. Ja, ich bin gespannt. Den wollte ich auch mal sehen.
Jetzt darfst du sein. Musst du mir irgendwann aber noch sagen, was dich so genau daran überrascht hat, weil ich kann mich, hab so nicht den Moment, der mich jetzt besonders überrascht hat.
Ja, vielleicht ist mir da wieder ich guck keine Trailer mehr zugute gekommen. Das können wir ja dann nachher im Geheimen noch diskutieren.
Ich glaube, ich habe auch keine Trailer
geguckt. Ach so. Davon. Ja, okay, dann schauen wir mal. Dann können wir in den Outtakes oder so verpacken, wenn Henning kurz aufs Klo geht. ja, ansonsten, ja gut, eben der neue Captain America war wesentlich besser als der erste von Captain America, der echt nicht so der Hit war, aber der war klasse. Dann der X-Men-Film war sehr schön. Zu Neighbors, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der mit Seth Rogen und Zac Efron, wo die Fraternity quasi ins Nachbarhaus von Seth Rogen und seiner Frau ziehen, die gerade frisch gewordene Eltern sind. Und dann gibt's immer Streit, weil es zu laut ist und so weiter. Der ist echt ganz witzig, teilweise ein bisschen grenzwertig, aber insgesamt sehenswert. Aber da habe ich noch eine ganz nette Geschichte, die zu deinem schwäbischen Film passt, im Petto. Den haben wir nämlich hier in Passau im Kino gesehen, wo mittlerweile endlich auch englische Filme laufen. Und normalerweise ist da immer nicht so viel los. Also es gibt hier ein großes Multiplex-Kino und dann noch so ein kleineres, gehört denselben. Und da laufen halt die nicht so großen Sachen und eben auch die englischen Filme immer. Und da ist halt echt, da hast du einen Kinosaal für, weiß ich nicht, 100 Leute oder so. Und da sind 10 drin im Schnitt in so einer Vorstellung auf Englisch. Und entsprechend wenig auch los. Und dann gehen wir also dahin, um uns diesen Neighbors anzuschauen. Und es stehen bis draußen Leute. Es ist, ja, wir sind dann schon echt immer so 5 Minuten nach Vorstellungsbeginn, gehen wir erst hin, holen uns dann die Karten, weil es laufen ja eh noch Trailer und kein Stress und so. Und wir wären fast zu spät reingekommen, weil so viel los war. Und stellt sich raus, da war gerade die Deutschland-Premiere von Hintertupfing. Ein bayerischer Film. Ja, naja.
Da habt ihr euch natürlich geärgert, dass ihr zu spät wart.
Ja, natürlich. Den hätte ich auch gern gesehen. Aber wobei, ich habe keine Ahnung, ob der nicht was taugt, aber meine Vorurteile gegen Bayern, brauche ich echt nicht noch mehr. Gut, ansonsten, mein Gott, was gibt's denn noch? Transcendence habe ich mir angeschaut, der Film von Wally Pfister, der langjährige Kamera-Operator von Christopher Nolan, der jetzt seinen ersten eigenen Film gemacht hat und naja, meine Erwartungen bei Weitem nicht erfüllt hat. War nicht schlecht, aber auch echt nichts Besonderes. Und ansonsten möchte ich eigentlich nichts weiter erwähnen, weil das alles nicht so herausragend war. Ich möchte nur etwas auf eine ganz spezielle Art und Weise Herausragendes erwähnen, nämlich den Need for Speed Film, auf den ich mich natürlich sehr gefreut habe, als großer Breaking Bad Fan. Nicht, dass ich damit gerechnet habe, dass es nicht scheiße wird, aber es war trotzdem sehr schade, wie scheiße es war. Was für ein absoluter Drecksfilm, unfassbar. Selbst als Computerspielfilm und, nee, echt unglaublich. So ein Müll. Sehr, sehr schade. Genau. Und dann möchte ich zum Schluss nur noch empfehlen. Und zwar sind das jetzt Filme, die ich auch seit unserer Pause geschaut habe, aber die halt nicht aus 2014 sind. Und es sind derer 3. Und zwar Prisoners als allererstes. Ein Film von David Villeneuve, von dem ich bis dahin nichts gehört hatte. Erst kurz überlegt, ob das der Rennfahrer ist, aber ich glaube nicht. ist, also der hat mich auch wahnsinnig überrascht. Der hat ja 2 doch durchaus brauchbare Hauptdarsteller, von denen ich auch Qualität eigentlich erwarte, aber halt nicht auf dem Niveau. Es geht drum, dass der Sohn, nee, ist das der Sohn? Ich weiß gerade gar nicht.
Ich musste jetzt gerade mal nachschlagen, aber den habe ich tatsächlich auch gesehen.
Ach, den hast du auch gesehen. Ja, da habe ich bestimmt im IRC tagelang geschrieben, den muss jeder anschauen. jedenfalls Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen. Jake Gyllenhaal als Detektiv. Und, also Quatsch, Detektiv, ja, jetzt lese ich hier schon aus der IMDb ab und
verdammt, ist Englisch.
Falsche Freunde. Furchtbar. Detective Loki heißt er, also ist ein Ermittler im Fall eben des Verschwindens der Kinder von Hugh Jackman und einer befreundeten Familie. Und Hugh Jackman geht halt die Polizeiarbeit nicht gut oder schnell genug und der nimmt dann das Gesetz in die eigene Hand quasi. Auch da möchte ich jetzt eigentlich nicht viel mehr dazu sagen. Der Film ist, finde ich, wahnsinnig gut gemacht, erzählt eine schlimme Geschichte. Ich bin mir sicher, es gibt viele, die dem Film irgendwie vorwerfen werden, dass er plakativ oder übertrieben ist oder irgendwie mit niederen Instinkten und Emotionen spielt und so. Das ist vermutlich auch alles richtig, aber für mein Empfinden hat er einfach was sehr Echtes und Authentisches, unfassbar gut erzählt und verpackt und mich von vorn bis hinten gefesselt. Ja, genau. Den sollte jeder gesehen haben. Der eine. Dann vom selben Regisseur, entsprechend gespannt war ich da drauf, Enemy. Der ist anders. Sehr, sehr anders. Wo jetzt Prisoners sehr real und echt ist, ist Enemy irgendwie sehr viel surrealer. Und ich habe den, glaube ich, auch echt, nachdem ich ihn gesehen habe, erstmal nicht kapiert. Und dann habe ich irgendwie ewig viel gelesen und mich weiter damit befasst. Und nachdem ich dann der Meinung war, irgendwie zu verstehen, worum es da gehen könnte, halte ich ihn auch für einen ziemlich großartigen Film. Tatsächlich auf einem Niveau, was auch Nolan in seinen frühen Filmen hatte. Und ist auch sehr schwierig, da wirklich irgendwie auf die Story einzugehen. Es geht um einen College-Professor, der unterrichtet Geschichte und hat ein relativ normales, gewöhnliches Leben und findet dann irgendwie durch einen Zufall raus, dass er anscheinend einen Double hat oder einen verlorenen Zwilling oder was auch immer. Das weiß er nicht so genau und versucht dann da irgendwie das rauszufinden. Und das eskaliert aber irgendwie ziemlich. Und ja, genau. Den Rest erzählt euch dann der Film, würde ich sagen. Weil da darf man echt nicht so viel vorwegnehmen. Und ansonsten ein sehr ungewöhnlicher Tipp von mir ist, wie heißt er auf Englisch, ist es Grave of the Fireflies, ist nämlich ein Film, den man auch mit Untertiteln schauen muss, aus Japan, oder spielt zumindest in Japan während des Zweiten Weltkriegs, ist ein Animationsfilm. Und wird regelmäßig, wenn ich recht informiert bin, in so, was ist denn der traurigste Film, den ihr je gesehen habt, genannt. Und zu Recht. Aber er ist auch wirklich, wirklich extrem großartig. Und der ist, glaube ich, irgendwie unter den ersten 100 noch von der Top 250 auch. Deshalb habe ich den auch gesehen, weil ich mir mit meinem guten Vorsatz auch gedacht habe, und da musst du auch endlich mal durchkommen, also machst du irgendwie einen pro Woche auch aus der Top 250 von IMDb, die du noch nicht gesehen hast. Meine Güte, was da auch dabei ist, ich sag's euch, dieser 4 Stunden lange Samurai-Film aus Japan aus 1950, oh Gott.
Und du hast nicht einmal weggeguckt?
Nee, ich doch nicht. Ah, furchtbar. Nee, also da ist schon. Das Blöde ist, ich habe halt früher mir immer die rausgepickt, auf die ich eh Lust hatte. Und jetzt ist nur noch das da, was mich halt nie so wirklich angesprochen hat. Und das kann ich mir jetzt einen nach dem anderen anschauen. Also teilweise echt gut, aber teilweise auch völliger Schrott, der aus irgendwelchen mir völlig unerklärlichen Gründen da in dieser Top 250 ist, weil halt die Amis irgendwelche psychischen Komplexe haben und deshalb diesen Film da noch reinloten. Wirklich.
Ah, ganz schön fiese Unterstellung. Ja, aber ja, irgend sowas wird sein.
So bin ich. Genau, okay, ja. dann soll es das aber mit Filmen auch gewesen sein. Wir steuern ja schon hart an unsere zeitliche Grenze eigentlich zu und haben noch gar nicht über Serien gesprochen. Das ist ja furchtbar.
Dabei ist es viel, viel wichtiger, über Serien zu sprechen.
Ja, dann tu das doch.
Ja, mach mal.
Ja. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht erstmal das Thema aufgreifen, warum überhaupt, also wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wir können das ja vielleicht nochmal so ein ganz bisschen vertiefen, warum eben erstmal Serien von mir oder von uns so geschätzt werden, auch im Vergleich zu Filmen. Und dass es ja anscheinend auch generell momentan so einen Trend gibt, dass aber viele namhafte Schauspieler sich nach und nach eben in Serien jetzt zeigen. Oder eben sowas wie True Detective, wo eben Darsteller quasi eine eigene Staffel sozusagen bekommen.
Ja.
Das finde ich schon halt spannend. Also, weil das ist, also ich glaube, die Begründung ist einfach, dass du in Serien viel, viel besser Geschichten erzählen kannst, weil du hast halt mittlerweile die Qualität von Filmen, aber du hast halt 10-mal so viel Zeit.
Ja.
Und das Ganze führt halt dazu, dass eben, ich hatte es jetzt ja eben schon mal so beispielhaft genannt, so Serien wie True Detective entstehen, die halt in Sachen Qualität, also im Sinne von Optik, Schauspieler, keine Ahnung, Special Effects, was da sonst alles zugehört, also die stehen da halt in nichts nach, sind aber halt dadurch, dass es einfach irgendwie 10 Stunden Zeit ist oder wie viel Folgen hatte True Detective? Ich glaube irgendwie so 8 oder 10, keine Ahnung. Mhm. Also jedenfalls viel, viel Zeit und das ist halt auch so das, was mich einfach so ja fesselt da dran. Also ich gehe halt irgendwie nach Feierabend lieber setze mich lieber vor den Fernseher und weiß, okay, jetzt gucke ich eine Folge und morgen gucke ich noch eine Folge und ich weiß, ich fange jetzt irgendwas an, was mich ein paar Tage irgendwie begeistern wird.
Ja, es begleitet einen dann so, ne?
Ja, genau. Und du kannst es halt irgendwie zum vernünftigen Zeitpunkt unterbrechen. Ja. Aber du weißt halt auch, am nächsten oder übernächsten Tag folgt dann halt nochmal so die Fortsetzung und du freust dich halt irgendwie die ganze Zeit drauf. Ja. Und beim Film ist es halt so, okay, du freust dich einmalig drauf, du guckst ihn, da fandest du ihn gut oder schlecht und dann hast du halt keine Möglichkeit, das irgendwie weiter zu verfolgen.
Ja.
Und dadurch, dass Serien im Regelfall halt im nächsten Jahr noch weitergehen, ist es halt irgendwie umso schöner. Aber ja vielleicht können wir einfach mal dann einfach in die Serien inhaltlich reingehen oder wollt ihr noch?
Nö, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich sehe das ähnlich.
Also ich finde, bei Serien besteht immer so die Gefahr, dass man viel Zeit damit verschwendet. Also ich habe
und das ist jetzt für dich was Negatives?
Das ist was Negatives, weil zum Beispiel, soll ich das sagen? Na, die Sopranos, die fand ich ja, so durchwachsen. Und dann habe ich halt 3 Staffeln lang Sopranos geguckt, weil ich es halt gucke, aber nicht, weil es mich wirklich interessiert. So. Und da dümpelt man dann halt so vor sich hin und guckt es halt mal, weil es die eine Folge geht ja nur so kurz und am Ende guckt man doch 4 Folgen. Und irgendwie finde ich, darum bin ich da ein bisschen skeptisch immer und ich versuche jetzt auch immer, weiß nicht, nur noch gute Serien anzufangen, aber das ist natürlich
ja auch ein bisschen schwierig.
Und es gelingt einfach nicht, verdammt.
Ja. Nee, aber also so, ich finde halt so richtige Highlights sind dann schon auch, da verschwendet man gern seine Zeit damit, aber ich finde die Hürde wieder damit aufzuhören und halt dann nicht die ganze Serie geguckt zu haben, ist doch relativ groß immer.
Das stimmt natürlich.
Ja. Kommt also halt auch mal auf die Art der Serie an. Also ob du halt wirklich eine zusammenhängende Story hast oder ob du auch einfach dir 3, 4, 5 Folgen rauspicken kannst und du verpasst halt nicht so eine übergreifende Storyline.
Da habe ich letztens einen Artikel, war auf Wired, glaube ich. Die haben zusammengefasst oder dir so ein Viewing Guide für Lost quasi gegeben. Welche Folgen musst du unbedingt sehen und welche kannst du weglassen?
Aha.
Habe ich mir auch gedacht, was? Wollt ihr mich verarschen?
Das kannst du vielleicht irgendwie bei so CSI oder sowas machen.
Das Geilste war aber, dass bei den Folgen, die du weglassen kannst, war nicht die mit Niki und Paolo dabei. Die absolute Füller-Episode, wo sogar die Macher der Serie jetzt sagen, das bereuen sie im Nachhinein. Ja. Unfassbar. Naja. Da hast du schon recht, Sebastian. Also dieses gerade die Aufhörhürde. Ich weiß nicht, bei mir ist die vielleicht noch ein Tick höher, weil ich dann kickt mein OCD in und ich will nicht bei Tracked die halbe Serie nur geschaut haben und sowas.
Ja.
Das stimmt natürlich. Und du hast ja noch den anderen Risikofaktor. Nicht nur, dass du dich quasi zu lang auf was Schlechtes einlässt. Das kann dir ja bei Beziehungen auch passieren, also das nehme ich noch in Kauf, aber es kann ja auch einfach, wenn es gut ist, vorher gecancelt werden. Auf der anderen Seite fällt mir gerade ein, das kann dir in Beziehungen auch passieren. Das ist aber gut, nein, ich wollte nur eben auf diesen Umstand hinweisen, wenn es den Film schon gibt, dann gibt es den Film halt schon. Ne? Die Serie, die kann einfach, wenn du Pech hast, ist die richtig geil und NBC sagt trotzdem, fuck you. Ja. Aber gut, dann glaube ich, haben wir das jetzt auf der Meta-Ebene durchaus zu Ende besprochen, oder? Können wir mal uns ein paar Titel vornehmen?
Ja.
Dann sollten wir doch echt mit True Detective auch einfach anfangen, oder?
Ja, mit dem schon mehrfach erwähnt. Hat jeder von uns gesehen, oder?
Nein.
Sebastian noch nicht?
Ich nicht. Höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
Ist hier, was, echt?
Ja. Das wird doch hier selbst irgendwie auf Spiegel Online und sowas behandelt.
Es ist natürlich jetzt schwierig, weil wenn dir die Sopranos nicht gefallen, dann vielleicht sitzt das Problem ja auch vor dem Fernseher.
Ja, also ich werde jetzt auch mit Empfehlungen sehr vorsichtig.
Warum ich und auch Henning uns denken, die könnten wir jetzt zuerst nehmen, ist, denke ich schon, dass wir uns da relativ einig sind, dass das so ziemlich die beste ist, die wir in dieser Liste stehen haben, glaube ich. Und eins der großartigsten Dinge, die in der letzten Zeit überhaupt produziert wurden. So zumindest meine Einschätzung.
Ja, wobei so diese super, super, super Begeisterung, die ist bei mir jetzt auch nicht eingetreten. Also ich fand's echt gut. Mhm. Aber teilweise fand ich es auch ein bisschen zu verstörend. Oder, also, keine Ahnung, da war es mir irgendwie ein bisschen zu heftig, keine Ahnung, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber an der einen oder anderen Stelle fehlte mir irgendwas. Also ich kann schwer in Worte fassen, aber wenn ich das jetzt wieder mit Sopranos vergleiche, was einfach so die Serie ist, aber dafür sind halt im Vergleich zu allen anderen Serien hast du halt bei True Detective einfach die beiden Hauptdarsteller, die halt extrem viel rausreißen.
Ja, wir können ja aber mal kurz Sebastian erklären, worum es geht.
Ja. Ja.
Und zwar spielen Woody Harrelson und Gott, wie heißt er?
Und der andere?
Ja, der andere, der den Oscar gewonnen hat aus Dallas Buyers Club, gibt's ja nicht, komm nicht. Matthew McConaughey, natürlich.
Ah, ja.
Spielen die Hauptrollen und spielen zwei Detectives. Und zwar geht's darum, dass ein Fall nochmal neu aufgerollt wird, an dem die damals beide beteiligt waren, als sie Partner waren. Mittlerweile sind sie keine Partner mehr, der eine ist auch gar kein Cop mehr. Aber es wird vermutet, dass der Serienmörder, den sie damals irgendwie gesucht haben, wieder unterwegs ist und deshalb werden sie halt noch wieder zu dem Fall befragt. Und mehr verraten möchte ich da auch wieder nicht. Sie spielen das aber halt unfassbar großartig. Also wenn du ihn in Dallas Buyers Club gut fandst, das ist genauso eine großartige Performance in True Detective und auch Woody Harrelson. Und die Chemie zwischen den beiden ist super. Es ist ein total, also auch von den Charakteren her, eher unpassendes Duo quasi. Die mögen sich eigentlich nicht zwangsläufig so arg, aber sie sind halt Partner, muss man halt durch. Also so diese Art von Raubein-Cops irgendwie sind sie. Und man sieht halt sehr viel von damals, was da so passiert ist. Und dann immer wieder diese Verhöre und neuen Ermittlungen und so weiter. Und kommt halt dann gemeinsam mit den beiden immer mehr der tatsächlichen Wahrheit irgendwie auf die Schliche. Und es ist wahnsinnig großartiger Krimi, Drama, alles dabei.
Und vor allen Dingen auch mit einem großartigen Ende, was ja manchmal so die kritische Phase einer Serie ist, wenn ich nochmal an Lost erinnern dürfte. das passte.
Ja, also da die ermitteln quasi eine Staffel lang an diesem alten Fall rum.
Quasi, ja.
Okay. Genau, du springst halt ganz viel in der Zeit hin und her. Also du siehst halt Szenen von früher und du siehst halt Szenen von heute, wie Befragungen stattfinden und so weiter. Mhm. Und aber du kümmerst dich halt um diesen einen Fall und verfolgst quasi die Ermittlung. Ja.
Passiert da dann noch, gibt's da noch Handlungen drumrum irgendwie von deren Privatleben oder sowas?
Ja, ganz viel. Also davon lebt's auch quasi. Ah, okay. Wie sehr sich das alles aufs Privatleben auswirkt und solche Sachen.
Ja, weil das halt beides so ein bisschen fertige Typen sind, auf unterschiedliche Weise. Mhm. Genau, aber das tut halt auch dieser Ermittlung richtig gut. Also, beziehungsweise der Story halt, also diese total unterschiedlichen Charaktere mit ihren ganz unterschiedlichen Ansichten und Eigenschaften. Genau, also es ist
es eine ist sehr halt runde Sache. Ein interessantes Konzept, die Serie insgesamt, weil in der zweiten Staffel werden die beide nicht mehr mitspielen, sondern da gibt's dann neue Detectives und irgendeine andere Story.
Ist dann die zweite Staffel komplett losgelöst von der ersten oder spielt es dann trotzdem in demselben Polizeirevier?
Bin ich mir gar nicht ganz sicher, was der aktuelle Stand ist. Also ich dachte, dass er ursprünglich gesagt hat, der Macher der Serie, dass es losgelöst sein soll.
Es ist auf meinem Kenntnisstand.
Auf der anderen Seite, irgendwo letztens habe ich auch gelesen, dass Matthew McConaughey gemeint hat, er würde schon irgendwie quasi mal durchs Bild laufen im Hintergrund als Gag. Oder eben noch ein bisschen mehr. Also das ist, glaube ich, noch im Wandel. Da sind sie sich, glaube ich, noch gar nicht so ganz sicher.
Okay.
Tja, genau. Also das schon so die Top-Empfehlung, glaube ich.
Hört sich aber auf jeden Fall sehr gut an.
Ja. Mhm. Also bin ich sehr gespannt, was du sagst, aber würde mich wundern, wenn dir die nicht gefällt. Mhm. Trotz der Sopranos. Ja. Gut. Aber die Sopranos bringen uns ja gleich zur allerersten Serie in der Liste, die hier steht, nämlich Lilyhammer.
Ja. Der bei den Sopranos den Silvio Dante gespielt hat. Ja. Das ist der Steven van Zandt. der hat jetzt eine neue Mafia-Serie quasi. Er spielt einen New Yorker Mafia-Boss oder ja, zumindest ein hohes Tier eigentlich. Aber der Oberboss von dieser Mafia-Familie stirbt und neben ihm gibt es halt noch einen zweiten Anwärter auf den Chefthron und er hat irgendwie, also ich weiß nicht, das wird alles in der ersten Folge in 10 Minuten oder so abgehandelt. Er hat irgendwie keine Lust, sich mit dem jetzt ewig zu bekriegen. Und weil er 1994 die Olympischen Winterspiele in Lillehammer geguckt hat und es so toll da fand, macht er mit der Polizei von Dingsbums aus, dass er doch ins Zeugenschutzprogramm will und dann bitte nach Lillehammer umgesiedelt werden möchte. Und ja, dann zieht er quasi auf Staatskosten nach Lillehammer. Und soll da eigentlich halt so ein Einbürgerungsseminar-Dings machen und hat keinen Führerschein und wohnt in einem relativ lausigen Häuschen mit einem Elektroauto, was ja total gar nicht geht. Und auf jeden Fall, ja, schlägt halt seine angewohnte Mafia-Art da schnell wieder durch und er zieht dann dort halt quasi sein eigenes neues Ding wieder hoch. Und das Tolle daran ist halt, dass halt dieser Typ, der irgendwie 50 Jahre lang in New York gelebt hat und dort eben ja Mafia-Boss war, jetzt auf so eine unbeholfene Landbevölkerung in Norwegen?
Ja.
Norwegen trifft. Ja. Also man muss dazu sagen, Lillehammer hat irgendwie 20.000 Einwohner oder so. Also ist ein ziemlich kleines Städtchen. Ja. Und da gibt's natürlich auch sowas wie Gauner, aber das sind halt eher so, also nicht im selben, nicht dasselbe Kaliber wie er halt. Und er muss dann halt quasi mit dem Personal leben, mit dem, das er halt zur Verfügung hat. Und das ist halt so toll, wie er eben diese unerfahrenen Trottel da durch die Gegend scheucht und sie irgendwie antreibt, irgendwas Tolles aufzubauen. Also Tolles natürlich immer aus Gangstersicht.
Ja, klingt interessant.
Und ja, ist sehr gut.
Ach, du hast auch gesehen?
Ich hab's auch gesehen, ja.
Ach, ihr Schweine, okay. ja gut, dann muss ich mir das bald mal vornehmen. Ich brauche jetzt gerade eine neue, weil ich habe heute, ohne dass ich es wusste, weil ich wusste nicht, dass die letzte Staffel so kurz ist, bin ich mit 30 Rock fertig geworden. Mhm. Und an die musste ich vorhin die ganze Zeit denken, als du gesagt hast, dass man ja dann nicht aufhören kann und so. Und, mei, weil ich finde die echt scheiße.
Ich habe das auch angefangen und ich fand's auch scheiße, aber ich war dann auch so konsequent und hab da, glaube ich, auch noch irgendwie ein paar Folgen abgebrochen.
Und du, Sebastian?
Ich hänge da dank Watch Ever nach der dritten Staffel fest, glaube ich.
Aha.
Und also die ist schon total bescheuert, aber irgendwie finde ich die so liebenswert, dass es, ich weiß nicht, da bleibe ich halt irgendwie dabei.
Bisher. Ja, also genau. Also
vielleicht wird's
auch eben noch total schlimm. Ich fand's nicht nur total scheiße, aber so jetzt insgesamt, also empfehlen könnte ich sie nicht, wirklich nicht. Und dann ist mein Problem, glaube ich, bei sowas auch oft, 30 Rock wird ja gefeiert wie nichts Gutes von sehr vielen. Und tja, das verstehe ich wirklich gar nicht. Dann bin ich immer noch ein bisschen genervter, wenn ich es nicht so geil finde. Ja, naja.
Thematisch gut. Dazu ganz gut passend ist meine Erfahrung mit Community. Habt ihr die gesehen?
Oh, ja, habe ich.
Alle Staffeln oder viele Staffeln?
Ja, aktuell alle Staffeln, ja.
Okay, also ich habe jetzt irgendwie die erste gesehen, komplett, und ich glaube, ich habe jetzt mit der zweiten irgendwie angefangen, also so grob. Und also mittlerweile habe ich halt überhaupt keine Lust mehr dazu, weil ich fand so die ersten Folgen, dass das war so schön beschaulich, das war alles, also war gute Comedy, aber da haben sie so alltägliche Situationen halt behandelt quasi.
Ja.
Und es wird halt immer extremer.
Genau, immer absurder.
Und irgendwann hat's mir halt gereicht.
Ja, es ist dann einfach so lächerlich und unglaubwürdig, ne?
Genau, und
ja.
Ich fand's halt so krass, dass eigentlich Community immer so als die super, total witzige, ultrakomische Serie. Unbedingt sehen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es ja wirklich, vielleicht braucht man da einfach so einen sehr speziellen Humor für. Aber ich sag mal so, mit diesem Standardhumor, der so auf Alltagssituationen irgendwie aufbaut und der so nicht nur irgendwie Fiktion vielleicht als Grundlage hat. Da passt irgendwie nichts nach. Ja, wie gesagt, ja. So ungefähr der ersten Staffel, danach geht's halt los und dann drehen sie halt total durch.
Ja, mir hat's auch gar nicht getaugt damals, genau so wie du es beschreibst auch jetzt. Und ich habe dann, weil ein Kumpel von mir echt viel an mich hingeredet hat und meinte, es ist ja so gut und ich muss auch unbedingt jetzt wenigstens ab der dritten wieder schauen und sowas. Und dann schaue ich natürlich auch das dazwischen. Und nee, also es ist einfach nicht meins. Es ist genau dieses zu absurde stört mich einfach bei Comedy, weil ich verstehe nicht, was das bringt. Warum mache ich super absurde Comedy? Also die funktioniert doch schon aus Prinzip nicht, weil sie ist super absurd. Da kann ich alles lustig machen, wenn ich mich an keine irgendwelchen Vorgaben halten muss. Das ist ja genau das, was mich auch in den späten How I Met Your Mother Staffeln so gestört hat, ist es einfach nur noch alles lächerlich. Ich kann nichts mehr ernst nehmen. Dann funktionieren auch die Sachen, die halt witzig sein sollen, nicht mehr, weil die ernsten Sachen auch alle schon lächerlich sind. Und so ist für mich Community im Ganzen eigentlich. In New Girl geht's mir genauso zum Beispiel. Wie findet ihr denn New Girl?
Und Sebastian, willst du das mal?
Ja, ich habe die erste Staffel fand ich irgendwie von Anfang an nicht gut. Hab dann, glaube ich, auch mal aufgehört damit. Also hab, glaube ich, nur die halbe erste Staffel geguckt. Von der zweiten Staffel habe ich dann aus irgendeinem Grund bei der zweiten wieder weitergemacht. Und die fand ich aber irgendwie besser. Aber okay. Also ein Tick besser, aber auch nicht toll.
Ich weiß nicht, ob ich bei der ersten oder bei der zweiten am Ende hänge gerade. Aber da hatte ich echt gar keinen Bock mehr dann.
Ja.
Also und ich,
du, Henning?
Ich habe alle Folgen gesehen. Mhm. Also sprich, zwei Staffeln? Nee, drei, glaube ich, gibt's mittlerweile schon.
Ich glaube auch drei.
Drei, also habe ich drei Staffeln gesehen. Und ja, die Serie hat auch so ihre absurden Momente, aber bleibt sich irgendwie so von der Grundstruktur halt irgendwie treu. Und es gibt halt immer noch genug für mich irgendwie, wo ich denke, okay, das in irgendeiner Art könnte es auch wirklich geben. Also natürlich nicht so krass überspitzt, aber so von der Grundaussage her irgendwie.
Ja, ja, klar.
Und also ich fand, das war so mit die beste Comedy-Serie, die ich seit langer Zeit irgendwie gesehen habe. Also weil ich ja auch bei How I Met Your Mother bin ich ja auch irgendwie früh ausgestiegen, weil es mir einfach zu blöd wurde. Und ich hatte dann irgendwie, ich glaube, zwei Folgen Go On mal geguckt. Das ist hier mit, wie heißt er, Matthew Perry?
Ja, richtig, genau.
Und fand das halt auch so richtig unlustig und ja, keine Ahnung. Ja, auch
dann wieder gecancelt worden.
Ja, ja, also. Völlig zu Recht. Nee, aber eben New Girl, also doch, weil ich finde halt die Darsteller alle super und ja, war ich sehr positiv von überrascht.
Ja, okay, also ich hab's schon bei mir auch immer noch unter, naja, irgendwann muss es schon nochmal fertig schauen. So schlimm war es nicht abgespeichert, aber wirklich gut fand ich es jetzt auch nicht. Aber wenn du gute Comedy sagst, würde ich dir Modern Family empfehlen wollen.
Es ist an mir jetzt bis jetzt total vorbeigezogen.
Ziemlich geil. An mir auch sehr lange. Und da gibt's jetzt auch schon 5 Staffeln, glaube ich, oder so. Aber das ist, dem würde ich den Stempel aufdrücken. Beste Comedy seit längerer Zeit.
Direkt notiert.
Ja, wirklich. Und ist auch, also für mein Empfinden, so mit das Konstanteste momentan. Was auch gut ist, ist Parks and Recreation. Da sagen viele, die erste Staffel ist so furchtbar, da muss man durch. Das ist mir jetzt gar nicht unbedingt aufgefallen. Ich fand es von Anfang an ganz okay. Und dann, ich habe es halt irgendwie, glaube ich, mir so erklärt, dass man die Leute besser kennenlernt und es deshalb dann erstmal noch ein bisschen besser findet. Aber die bauen jetzt meiner Meinung nach schon wieder ab, so ein bisschen wie How I Met Your Mother damals auch. Modern Family finde ich echt ziemlich konstant. Die laufen auch beide aktuell noch.
Okay.
Ja, genau. Kann ich empfehlen.
Klingt gut.
Ja, so. Und dann... Ah ja, richtig. Bates Motel, wolltest du uns noch was zu erzählen?
Ja, mhm. Bates Motel. Habe ich jetzt gerade die letzte Staffel, also die zweite Staffel gesehen. Mhm. Und erstmal so als Grundlage quasi... basiert oder erzählt im Prinzip die Vorgeschichte von Psycho.
Ja.
Also vom Hitchcock-Film. Wir als alte Horrorhasen wissen natürlich direkt, worum es da geht.
Nee, den habe ich tatsächlich schon gesehen.
Ich habe den auch gesehen und ja, ist aber auch schon eine Weile her. Und ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, naja, ist er fällt auch irgendwie so, geht's in die Horrorrichtung und Schockmomente und so weiter, ne? Ihr kennt ja meine fehlende Begeisterung dafür. hatte dann irgendwie einmal so quer gelesen, was das sein soll und dachte, naja, kannst ja mal probieren. Und ich find's eigentlich sehr gut. Also das, ja, die Geschichte, wenn man das so ganz knapp zusammenfasst, ist eigentlich, eine Mutter zieht halt mit ihrem Sohn in dieses Haus, was quasi über diesem Motel, was eben die in der Serie eben immer, in dem Film Psycho halt immer wieder zu sehen ist, zieht da hin, weil ja, war ein Unfall zu Hause, sag ich jetzt mal, und die wollten jetzt halt so eine neue Lebensphase irgendwie einleiten. Und nach stellt sich halt raus, dass dieser Sohn von ihr eben so, ja, so Art Blackouts hat. Also der macht halt Dinge, die ihm nicht so bewusst sind, an die er sich auch nicht erinnern kann. Und seine Mutter weiß halt so ein bisschen davon, aber auch nicht so richtig. Und naja, das ist halt so die Grundlage eigentlich. Aber er ist halt so ein normaler Highschool-Schüler und lernt dann da irgendwie Mädels kennen und keine Ahnung, geht auf Partys und dann kommt irgendwie noch so der verlorene Bruder, der sich da so eine gewisse kriminelle Gruppe, sich so einer kriminellen Gruppe da irgendwie anschließt. Und ja, also es ist jetzt nicht unbedingt so eine richtig schnelle Serie und das ist jetzt auch nicht so, dass da jede Folge wirklich toll ist, aber ja, so dieses Dörfliche und diese Charaktere, die alle irgendwie eine Macke haben, ist irgendwie schon so ganz, ganz liebenswert und ganz interessant. Und also ist jetzt auf jeden Fall kein irgendwie totales Serien-Highlight, aber ist halt so eine Serie, wo man schon sagen kann, okay, lässt sich eigentlich recht gut schauen.
Weißt du, ob die auf einem Pay-TV-Sender läuft oder auf Free-TV?
Die läuft auf...
Ja, ich glaube, sie ist Free-TV und das ist schon auch so eine Korrelation, die echt gut funktioniert. Die ganzen richtig guten sind alle von, weiß ich nicht, entweder HBO oder Showtime, AMC und so weiter.
Das ist hier, was ist denn das? A&E? A&E Network scheint irgendwie ein, ja, US-amerikanischer Privatsender zu sein. Okay, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das ist ein normales Free-TV. Aber ja, interessiert mich schon auch die Serie. Ist das dann, also wie... Drama, Comedy, Thriller,
Thriller,
Krimi,
Drama, Thriller, Thriller, ja.
Okay.
Also ja, hat gut. Ganz selten irgendwie humoristische Momente so, eigentlich fast gar nicht, sondern es ist schon ziemlich ernst, ziemlich düster. Ja, ist jetzt halt auch nicht so die Serie gewesen, die man irgendwie hoch erfreut im Sommer so unbedingt gucken will. Aber wenn es jetzt eben, so zum Herbst irgendwie auf den Herbst zugeht und da regnet es viel und wenn es dann draußen regnet, das ist so, dann schafft man so die richtige Stimmung, glaube ich, für die Serie.
Ja, cool. Gut, dann war das eine und dann wolltest du noch was zu House of Cards erfahren von uns, ne, Sebastian?
Ja, bitte.
Ja, House of Cards, eine der Netflix-Serien, die haben ja, glaube ich, angefangen mit der neuen Staffel von Arrested Development, ihre ersten Schritte in die Richtung und jetzt mehrere eigene Serien schon im Programm, auch eben Orange is the New Black. Und House of Cards ist das Projekt, das sie lange schon geplant hatten und dann... Ich glaube, die haben fast 2 Jahre oder so gewartet, bis sie das wirklich umgesetzt haben, weil ihre Wunschakteure, nämlich Kevin Spacey als Darsteller und David Fincher, glaube ich, war es im Pilot zumindest als Regisseur, die hatten einfach vorher keine Zeit, aber die wollten das unbedingt genau so machen und haben gesagt, ja, dann warten wir halt. Das ist auch nicht schlecht.
Die Zeit muss man halt haben.
Genau, und da wird schon deutlich, in welche qualitative Richtung das auch geht. Also die nehmen sich die Zeit, die sie brauchen und haben da eine recht klare Vision, glaube ich, und setzen die auch um. Grob gesagt geht es darum, dass Kevin Spacey spielt ich bin mir gerade nicht sicher, er ist schon der Majority Whip. Das ist nämlich auch was ich echt, muss ich zugeben, war mir nicht bekannt vorher als Konzept. Da geht's so detailreich um US-Politik, dass ich da tatsächlich noch was gelernt habe. Und zwar haben die quasi so ein bisschen wie, ich glaube, im Deutschen würdest du es mit Fraktionsführer übersetzen. Also die Leute, die drauf schauen, dass bei den Abstimmungen auch wirklich alle brav Parteilinie fahren. Mhm. Und das nennt sich eben der Chief Whip oder dann eben, wenn es die Mehrheitspartei ist, der Majority Whip oder der Minority Whip und tatsächlich wegen Einpeitschen, der ist er eben und ist entsprechend ein ruchloser Politiker, der auch vor Erpressung und sonst was nicht zurückschreckt, wenn er unbedingt noch die 3 Stimmen braucht, damit er das Gesetz, das dem und dem versprochen wurde, dann auch wirklich durchbringen kann, weil dann hat er bei dem wieder einen gut und eben so ein Netz aus Intrigen und Lügen und ja, durchaus auch Verbrechen spinnt sich da halt während dieser Staffel irgendwie entlang. Das ist so, was ihn angeht, das Wesentliche eigentlich. Nebenbei gibt's auch so, hat er, ich glaube, das ist eh relativ früh, er hat dann was mit einer Journalistin irgendwie. Die denkt halt, ah cool, die kann jetzt da aus ihm ein bisschen was rauskriegen und den großen Durchbruch machen, wogegen er halt sich denkt, ja klasse, da kann ich Informationen platzieren in der Presse. Also da ist echt irgendwie jeder nur auf seinen eigenen Vorteil aus in der Serie.
Und es ist halt alles extrem kalkuliert. Also das
genau,
wo man, also das finde ich auch immer so schön, so diese Überraschungsmomente, wenn man denkt, okay, dem erzählt er jetzt das, dem anderen erzählt er irgendwas anderes. Warum? Und irgendwann löst sich das halt alles auf und denken wir, so ja. Ein Schwein.
Ja, genau. Also du wirst quasi als Publikum immer auch mitgefoppt. Oder nicht immer, aber auch sehr schön mitgefoppt oft. Und es hat auch einfach einen sehr netten Stil. Also er boah, wie übersetzt man das ins Deutsche? Er breaks oft die vierte Mauer. Also er spricht manchmal zum Publikum. Mm,
okay.
Das ist auch echt ganz witzig irgendwie, dann wenn er halt im Weißen Haus geht und schüttelt da jemandem die Hand und lächelt ihn ganz nett an und der geht halt dann weiter und dann passiert halt dieser Cut und er schaut in die Kamera und sagt, so ein Arschloch, aber er grüßt immer so nett und so Sachen und das ist halt einfach sehr, sehr schön. Da ist Kevin Spacey auch wirklich perfekt für diese Rolle.
Ja, das so diese, so einen schleimigen Charakter halt zu spielen.
Ja. Genau, ja. Das charakterisiert, glaube ich, die Serie ganz gut. Muss man auch sonst nicht mehr vorwegnehmen. Gibt da auch schon zwei Staffeln jetzt. Ich fand die zweite mindestens genauso gut wie die erste. Und da braucht man sich auch zunächst, glaube ich, keine Sorgen machen, dass die zu schnell abgesetzt wird.
Nee, momentan ist es ja, glaube ich, für Netflix schon irgendwie ziemlich großer Erfolg.
Ja, auf jeden Fall. Tja, genau. Beantwortet das deine Neugierde?
Ja, doch. Jetzt weiß ich mal ein bisschen mehr, um was es geht. Bisher wusste ich nur, dass er irgendeinen Politiker spielt, aber...
Und da dachtest du, oh Gott, Politik, hör mir auf.
Ja, genau. Nee, aber da freue ich mich drauf.
Ja, kannst du wirklich.
Das ist übrigens auch, wäre einer meiner positiv Gründe für Netflix einfach, ja, dass klar. Es sich unglaublich lohnt, die zu unterstützen, weil ich der Meinung bin oder den Eindruck habe, dass die momentan ziemlich wichtige Arbeit quasi leisten und gute Arbeit machen, was so neue Serien und die Produktionsart von Serien und so angeht.
Ja.
Wobei das versucht Amazon doch jetzt auch.
Ja, genau.
Echt?
Ja, das hatten wir, glaube ich, sogar, als wir die ersten Überlegungen dazu hatten, da waren wir noch auf Sendung.
Okay.
Also ich erinnere mich, dass wir, war das so ein Kurzfilmprojekt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls haben die jetzt auch die haben irgendwie 100 Piloten produziert und dann die Zuschauer umsonst anschauen lassen und die 10 Besten oder so jeweils eine Serie draus gemacht.
Okay,
krass. Also die haben da auch richtig Geld in die Hand genommen und da ist eine davon, wie heißt sie nochmal, Alpha irgendwas, ist mit, zu schlecht vorbereitet, kommt gerade nicht drauf, aber auch wirklich große Namen.
Mhm.
Die betteln sich da ein bisschen. Ja.
Wenn ich da kurz reingrätschen darf.
Ja, na klar.
Das ist nämlich auch eine tolle Erfahrung gewesen, als ich Amazon Instant irgendwie übers iPad mal versucht habe zu nutzen. Mhm. Und da war nämlich genau... dieser Fall, dass eben von einer eventuell zukünftigen Serie, also dass da ein Pilot halt präsentiert wurde und man konnte den auch sehen. Ah. Und der war halt dann auch mit, als Originalversion gekennzeichnet. Und dachte ich, jo, das ist ja toll.
Aha.
Da sind aber Untertitel irgendwie fest drin. Und ja. Also entweder habe ich es irgendwie nicht geschafft, die zu deaktivieren oder wie auch immer, aber jedenfalls, ich hatte halt Untertitel. Und normalerweise kennt man das ja so, dass Untertitel eigentlich unten sind.
Ja.
So, aber diese Untertitel, die sprangen halt von unten nach oben. Also, weil die wollten damit irgendwie zeigen, wenn du zwei Leute im Auto siehst, wenn der untere spricht, dann hast du also quasi der, ja, näher an dir dran sitzende Fahrer oder Beifahrer eben, dann ist der Untertitel unten und sonst ist der Untertitel oben. Und du bist die ganze Zeit mit den Augen nur dabei, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Und das Ganze habe ich dann nach 5 Minuten auch aufgegeben. Dabei waren die Kommentare zumindest sehr positiv und die ersten Minuten waren auch eigentlich recht spannend. Aber ganz ehrlich, die Qualität des Bildes war sowieso schlecht und dann noch dieses Untertitel-Debakel, also so wird das nichts.
Aber es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich erinnere mich jetzt auch, ich habe das dann auch mal probiert, eben nachdem ich diesen großartigen Mehrwert zu meinem schon wahnsinnig tollen Amazon Prime Abo dazu bekommen habe, da musste ich mir natürlich das auch mal anschauen und habe auch in der App gesucht und zwar die Serie, die ich gerade meinte, heißt Alpha House und habe mir gedacht, naja, dann suchst du halt mal wirklich nach denen, weil die wird's dann auch sicher geben und wenn sie die selber produzieren, dann werden sie ja wohl keine Probleme damit haben, auch die Verwertungsrechte für den O-Ton zu haben. Ja, nee, Pustekuchen. Du kannst die von Amazon selbst produzierten Serien, wenn du in Deutschland Instant Video hast, nicht auf Englisch anschauen. Ey, und dann wundern sie sich. Oh Gott, echt?
Ja.
Tja.
Ein Erfolgsmodell.
Absolut, ja. Genau, okay. Dann haben wir also House of Cards. Super, dann sollten wir versuchen, bei den Serien mal zum Ende zu kommen.
Ja.
Ich würde euch gerne noch kurz fragen, vor allem Henning, oder hast du mittlerweile auch Seinfeld geschaut, Sebastian?
Nein.
Nee, genau, weil Seinfeld, der Mensch, nicht die Serie, hat ja ein neues Projekt, und zwar Comedians in Cars Getting Coffee. Ich sehe gerade, ich habe in Cart statt in Cars geschrieben.
Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was du damit meinst.
Ah, du Schelm.
Ja.
genau, und da würde mich jetzt halt interessieren, wie findest du denn das, Henning?
Ja, also kommt halt sehr auf den Gast an. Also es gibt halt Gäste, die kenne ich, die kann ich irgendwie einordnen. Dann macht das Ganze halt deutlich mehr Spaß, als wenn irgendwelche Leute da sind, wo er sagt, keine Ahnung, ist ein Regisseur, mit dem habe ich irgendwann mal zusammengearbeitet, und man denkt so, okay, noch nie gesehen. Das macht halt wenig Spaß, beziehungsweise da kann man sich halt nicht ganz so irgendwie, ja, also eine Diskussion oder ein Gespräch von zwei Leuten und du interessierst dich nur für die eine Person, ist halt so ein bisschen unglückliche Ausgangssituation. Ja. Aber
muss man vielleicht auch noch kurz erklären, also Comedians in Cars Getting Coffee ist so eine Webserie von Jerry Seinfeld, wo er immer einen Gast spontan überrascht, mehr oder weniger, und mit irgendeinem Auto aus seiner riesigen Autosammlung vorbeikommt und ihn zum Kaffee trinken mitnimmt, und dabei lassen sie sich filmen. Das ist eigentlich alles.
Genau, bei der Fahrt so, und dann eben beim
10 Minuten Kaffee lang trinken. Oder so.
Ja, irgendwie so genau. Zwischen 10 und 20 Minuten.
Ja. Genau, und ja, wie findest du denn das, Sebastian? Wie bist du denn da drauf gekommen überhaupt?
Keine Ahnung. Also ich erinnere mich jetzt gerade auch nur noch, dass ich die Folge mit Ricky Gervais gesehen habe.
Ah, okay.
Vielleicht über den halt bei Twitter. Ja. Ich fand's, also ich habe noch mehr gesehen, aber ich weiß nicht mehr was. Ich fand's eigentlich ganz nett, aber jetzt ja, ich weiß nicht, mal nett zum Zwischendurch angucken, aber man erfährt da jetzt nichts Spannendes Neues, weil das meistens jetzt, also es ist halt auch zu kurz, um da irgendwie tiefer über irgendwas reden zu können. Es ist ja mehr oder weniger immer nur so Smalltalk, und mit Glück ist es lustig. Und
ja, genau.
Ja, kommt dann halt drauf an, ob die sich gut verstehen und ob die Chemie irgendwie stimmt.
Ja, ob sie einen guten Tag haben, irgendwie, habe ich so das Gefühl. Genau. Weil auch so selbst einige der Kombinationen, wo ich mir gedacht habe, boah, geil, fand ich trotzdem dann irgendwie, ja, super. Schön. Ja, weiß nicht. Aber ich bin ja auch einfach ein zu großer Kaffeefeind, um das genießen zu können.
Aber ich finde Smalltalk passt da echt gut, oder trifft das gut, weil manchmal wünscht man sich, dass man da jetzt vielleicht, also die beginnen irgendein Thema oder so ein Themengebiet, wechseln ein, zwei Sätze und dann springen sie weiter, oder dann ist Schnitt und dann sitzen sie schon wieder im Auto und fahren zurück oder so. Also ja, es ist halt so ein bisschen unausgewogen, weil auf der einen Seite wird halt über irgendeinen Quatsch was so diskutiert, wo du sagst, ja komm, interessiert keinen, und wenn dann irgendwas Spannendes wieder kommt, dann ist durch diese Kompaktheit der Serie oder der einzelnen Folgen ist es halt wieder so, ja, da fehlt einfach die Zeit, um da jetzt irgendwie ein schönes Gespräch quasi zu beginnen. Und ja, das ist halt so, es bleibt halt wirklich auf dem Smalltalk-Level, und bis auf irgendwie so ein, zwei Lacher pro Folge, so viel kommt da halt nicht bei rum denn. Aber ja, also dadurch, dass es halt so kurz ist und dass da dann, ich weiß nicht, kommt da einmal die Woche oder alle 14 Tage oder so eine neue Folge?
Ich glaube wöchentlich dann in der Zeit, wo es läuft. Ja. Also es ist ja eh eine Webserie.
Ja. Nee, aber also man kann sich das schon gut angucken. Also weil die wenige Zeit, die man dafür investieren muss, dafür wird man schon ganz gut unterhalten.
Gut. Tja, dann weiß nicht, wir sind schon beide über unser Zeitlimit. Wir können, wir haben noch viel Serienauswahl, aber wir können auch einfach uns fest vornehmen, dass wir das diesmal nicht 2,5 Jahre lang schleifen lassen, ein bisschen Themen aufheben. Ich glaube, mein Akku wird hier nämlich auch schon schwach langsam. Deshalb, ich würde fast vorschlagen, wir bringen das langsam zu einem Ende hier, wenn ihr einverstanden seid.
Das klingt doch gut.
Ja. Und ja, ich habe es ja jetzt als Thema eh schon angeschnitten. Ich habe nichts dagegen, wenn wir das in Zukunft wieder öfter machen als im Schnitt der letzten 3 Jahre sogar, glaube ich. müssen wir mal gucken. Es ist zeitlich immer noch schwierig, aber ich denke schon, wir schaffen das nochmal.
Ja, also ich bin ja flexibel. Ihr habt ja aus irgendeinem Grund immer keine Zeit.
Weil wir halt sehr wichtig sind.
Ja, eben. Ach so, das scheiße. Und weißt du, dieses Triathlon-Training, das macht sich ja nicht von selbst.
Ja, sowas in der Art mache ich ja auch, nur ohne. Ja.
Nee, ich glaube schon auch, dass wir Zeit finden. Ich meine, ich bin jetzt quasi den zweiten Monat dann bald erst in meiner Arbeit. Ich war jetzt auch noch so ein bisschen in der Einfindungsphase, wo ich mich nicht so wirklich festlegen wollte und so. Mhm. Aber ich denke schon, dass da bei mir auch jetzt regelmäßiger Zeit sein wird für sowas. Und dann müssen wir einfach mal schauen. So ein Wochenende im Monat oder sowas werden wir schon irgendwann finden mal wieder.
Ja, denke ich auch.
Gut, genau. Das ist so unsere Ansage, liebe Hörer, falls wir noch welche haben. es steht und fällt natürlich auch mit dem Publikum. Wir haben sehr viel Spaß dabei, aber das Ganze ist natürlich uns den Aufwand, der da über diese 2 Stunden Skypen, die wir haben, hinausgeht, nur dann wert, wenn das überhaupt noch etwas bringt auch. Also wenn ihr euch das noch anhört, wenn es euch noch gefällt. Freuen uns, wenn ihr uns wieder Feedback gebt. Könnt auch gern für die irgendwann mal kommende nächste Folge nachhaken, was ihr vielleicht gerne besprochen haben wollt oder so. Gebt uns da ruhig auch Input. Und dann hoffen wir einfach, dass es nicht so lange dauert, dass wir uns also bald wieder hören. Und zum Schluss möchte ich natürlich wie immer mit auf den Weg geben, schaut nicht zu viel Schrott und bis bald. Ciao.
Bis denn.
Tschüss. Okay.
Yay,
sieht gut aus.
Ja, leuchtet.
Gott, ich bin schon echt gespannt, was wir alles falsch machen, was uns dann danach erst auffällt. Ich habe vorhin nochmal bei der ersten Folge auch nachgeschaut, was, weil ich konnte mich nicht mehr genau erinnern. Wir hatten irgendein Feedback zu den Filmen gekriegt, dass wir den deutschen Titel auch dazu sagen sollen oder ob der Film gerade im Kino ist oder auf Video raus oder so, dass man sich irgendwas orientieren kann und so. Ich weiß das alles nicht mehr.
Ja, das hättest du vielleicht mal irgendwie lange vorher ankündigen sollen. So ist das natürlich alles.
Tja.
Und ich habe es natürlich nicht nochmal nachgeschaut.
Ja, ärgerlich.
Mensch.
Gut.
Ich habe ja vorhin mal die Kopfhörer direkt in den Zoom-Rekorder da gepackt.
Ach.
Das ist ja ganz witzig, wenn du dich selber so hörst, ne? Das
ja.
Machen wir ja sonst so nicht.
Ja.
Das hat ja was.
Ja, es gibt viele Dinge, die was hätten. Zum Beispiel, wenn wir einfach in einem Studio zu dritt sitzen würden. Das finde ich ziemlich geil.
Geografisch halt gar kein Problem.
Ja, also. Ja. Kann man ja einmal die Woche fahren, oder?
Genau.
Ich habe noch 20 Tage Urlaub übrig diesen Tag.
Also. Ja, machen wir so eine, ja stimmt, das müssten wir eigentlich machen, eine Tour. Live in Kinosälen.
Ja, genau. Mit 3 Besuchern.
Ja, mindestens pro Stadt, ja.
Genau, ich denke, wenn wir jetzt schon wieder einsteigen, dann auch richtig.
Ja, klar. Also ich habe noch Aufkleber, so ist nicht.
Ich auch, aber die sind, glaube ich, ziemlich verblichen. Die habe ich nämlich 2 Jahre lang in meinem Rucksack mit mir rumgetragen.
Ja, da und immer mal wieder irgendwelche Laternenfehler gepackt.
Ja, wenn ich, naja, eigentlich eher nicht. Da denkt man dann irgendwie doch nicht dran.
Ja, die brauchen
wir ist jetzt auch besser so.
Für die neue Revolution hier. Tja, cool.
Ja.
War jetzt ein bisschen abrupter, als ich es eigentlich vorhatte, aber es blinkt wirklich schon mein Akku auf dem letzten Loch quasi, deshalb sicherheitshalber so. Und ist ja auch wirklich.
Ja, ich glaube, also der Mehrwert wäre jetzt auch nicht mehr so ganz gegeben, wenn wir sagen, okay, wir rattern jetzt irgendwie die Serien runter, sagen Serie 1 ist gut, Serie 2 ist nicht so gut, Serie 3, okay. Ja. So. Nee, ist
wirklich. Oh, und jetzt ist mein Licht wirklich aus, jetzt nicht mehr lustig sein. Nee, ich hab noch das iPhone mitlaufen, also falls jetzt noch tolle Outtakes kommen, dann gibt es ja, die in schlechterer Qualität. Ich wollte jetzt
fragen, was ihr anhabt, aber...
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das, also ich habe auch überlegt, ob ich am Anfang sage, ah geil, endlich wieder Watch This, endlich wieder ein Grund, Sonntag auch was anzuziehen. Ach, schön, wie viel reifer wir geworden sind. Jetzt, wo wir hier, Moment mal, wenn jetzt die Folge kommt am 1.9., das heißt, du wirst in wenigen Tagen fast 30, ich folge dann in einem Monat, nee, Henning noch vorher, ne? Ach Gott, wir sind so alt.
Tja, passiert.
Ja, ist schrecklich.
Okay. Ist schrecklich. Oh geil, es ist erst 8:45, das ist schon cool, nicht schlecht. Aber wir haben früher auch immer um 8 erst angefangen, oder?
Ja, ich habe auch überlegt, wie wir das gemacht haben. Also, weil ich hatte ja irgendwie zeitlang auch irgendwie, war ich ja irgendwie Praktikum, war ich auch irgendwie spätabends immer, oder was heißt spätabends, aber relativ spät zu Hause.
Ja.
Und ja, ich glaube, das war dann halt echt, ging dann irgendwie um 8 los. Aber das ist ja, wenn da manche Leute manchmal auch ein bisschen spät kommen, dann zögert sich das ja auch alles so ein bisschen. ja, kommt eins zum anderen.
Und die Spuren, überhaupt kein Stress. Ich werde es irgendwann bis zum 1.9. dran arbeiten. Also.
Ja, ich habe ja irgendwo noch dieses Skript rumfliegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr funktioniert.
Also ich bin gespannt, aber ich glaube auch nicht.
Ich muss hier nur so Alfred-Shortcut und zack, aber ich glaube, das wird nichts.